Ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von powermetal.de.
Einen wunderschönen guten Tag oder gute Nacht. Vielleicht hört ihr uns ja zum Einschlafen. Zumindest hört ihr Pommes Gabel, den Podcast von powermetal.de. Und wir haben mal wieder einen Diskografie-Check verbrochen. Und Diskografie-Checks, man weiß es ja inzwischen, wenn man uns schon ein bisschen länger hört, Diskografie-Checks gehen nicht ohne Tobi. Deswegen begrüße ich dich ganz herzlich in dieser Podcast-Folge, Tobi.
Hallo zusammen.
Wie ihr gerade schon gehört habt im Einsprecher, vielleicht habt ihr die Stimme erkannt. Ihr kennt ihn aus dem Halloween-Diskografie-Check und jetzt merkt man schon, wir sprechen heute über Sepultura, dass Rüdiger, hallo Rüdiger.
Grüß dich, Pia. Grüß euch.
Einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack hat, wie Tobi auch. Und selbiges, wir sind hier wieder in der Besetzung, trifft auch auf Marcel zu. Hallo Marcel.
Ich grüße euch, hi.
Ihr habt nicht alleine euch den Diskografie-Check vorgenommen. Insgesamt sind es 8 Redakteure gewesen. Und da ist ein sehr interessantes Ergebnis rausgekommen. Manches war recht eindeutig, gerade in den oberen Platzierungen und den unteren Platzierungen. Es gab aber bei dem einen oder anderen schon nochmal so einen Ausreißer, dass ein Album, das die anderen unten hatten, ziemlich weit oben gelandet ist. Umgekehrt ging so einigermaßen. Und ja, ihr habt alle 3 sehr unterschiedlich bewertet. Also es wird ein bisschen Gesprächsbedarf geben an der einen oder anderen Stelle. Aber erstmal zu Sepultura an sich. Die Band ist 1984 gegründet worden in Brasilien, in Belo Horizonte. Der Name auf Deutsch bedeutet Grab. Und die bekannten Gründungsmitglieder sind Max und Igor Cavalera, also Brüder, die später als Cavalera Conspiracy wieder gemeinsam Musik gemacht haben. Und wisst ihr, wer bei Cavalera Conspiracy Bass gespielt hat?
Du wirst es uns wahrscheinlich sofort sagen.
Mhm. Joseph Duplantier von Gojira hat auf dem ersten Album den Bass beigesteuert.
Stimmt. Ja, korrekt.
Und so schließt sich der Kreis zu deinem heutigen Lieblingssong.
Ja, Spoiler doch noch nicht. Max Cavalera ist außerdem sehr bekannt mit Soulfly. Die beiden haben Sepultura verlassen. Max ist 1996 ausgestiegen. Igor ist 2006 ausgestiegen. Sepultura ist auf jeden Fall der Metal-Export aus Brasilien, wenn nicht sogar aus Südamerika. Mir würde jetzt spontan keine bekanntere Band von dort einfallen.
Angra.
Bekannter.
Ja, eher nicht, ja.
Schwierig.
Nicht andere, sondern bekannter, war meine Frage. Anlass für diese Diskografie-Check-Folge, beziehungsweise den ganzen Diskografie-Check, den ihr natürlich wieder bei powermetal.de findet, ist der 30. Geburtstag von Arise. Den feiert diese Platte am 25. März. Und Roots wird oder ist am 20. Februar 25 Jahre alt geworden. Bevor wir einsteigen in die Platzierungen, wir gehen nicht chronologisch vor, sondern wir gehen so vor, wie dann das Endergebnis unseres Diskografie-Checks gewesen ist, sage ich nochmal, wer die derzeitige Besetzung ist. Und das sind Derek Green, Paulo Sisto Pinto Jr., Eloy Casagrande und Andreas Kisser. Das wäre die aktuelle Besetzung. So viele Besetzungswechsel hatte Sepultura tatsächlich nicht. Die anderen unterschlage ich jetzt einfach mal ganz dreist und würde sagen, wir fangen an mit Platz 15. Und auf Platz 15 ist gelandet Against. Das ist das Album, das 1998 erschienen ist. Und das ist bei den meisten ziemlich weit hinten gelandet. Wir können auch damit direkt dann das Fass aufmachen. Es ist das erste Album nach dem Ausstieg von Max Cavalera und das erste mit dem neuen Frontmann Derek Green. Tobi hat es noch am weitesten oben angesetzt, auf Platz 13. Bei Marcel ist es auf Platz 14 und bei Rüdiger ist es auf Platz 15. Rüdiger, warum der letzte Platz bei dir?
Ja, das tut mir eigentlich fast leid, dass die Scheibe bei mir auf dem letzten Platz ist. Ich weiß gar nicht, dass dem Grund ist, den man vielleicht erwarten würde. Ich gehöre also nicht zu der Fraktion, die sagt, Sepultura ohne Max Cavalera kann nichts sein, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe damals drauf gehofft, dass die Band einen anderen Weg einschlägt mit dem neuen Sänger, weil mir die Roots nicht so besonders gut gefallen hat damals. Und wahrscheinlich ist die Enttäuschung, dass Against Roots tatsächlich 1:1 fortgesetzt hat oder den Stil beibehalten hat, dass ich es nicht noch höher habe. Insgesamt ist keine schlechte Scheibe, also ich mag die trotzdem, aber ja, ich hätte mir mehr Wandel erwartet und nicht einen Aufguss oder eine Fortsetzung der Strategie von Roots.
Dann gehen wir doch mal nach oben, Platz 14 bei Marcel.
Against war ja, wie du schon gesagt hast, das erste Album nach dem Ausstieg von Max Cavalera. Und mir kam es dann so vor, als wenn Sepultura eben durch die Stimme von Derek Green, durch diese neue Stimme, weg vom Thrash-Metal hin zum Hardcore-Death-Metal irgendwie kam. Damit kam mein Musikgeschmack irgendwie gar nicht zurecht. Und auch ein sehr interessanter Fakt war ja, dass mit Max nicht nur der Sänger gegangen ist, sondern auch eine zweite Gitarre. Und als dann das erste Album Against dann eben rauskam mit Derek Green, es fehlte eine Gitarre. Und dadurch wirkte Against für mich auch nicht so volumenreich wie Chaos AD, wie Roots oder wie Arise im Vorfeld mit Max eben. Im Grunde genommen befinden sich 15 Songs auf Against. 4 davon sind Instrumentalsongs, die mehr oder weniger sinnvoll sind, wie ich finde. Klar hast du mit Boycott oder Hatred Aside ziemlich cooles Material. Ich glaube, bei einem war dann auch Metallicas Jason Newsted mit vertreten. Aber im Grunde genommen ist Against ein Album, was mir überhaupt nicht im Gedächtnis bleiben wird, auch wenn ich es jetzt heute irgendwie hören würde, weil mir eben sehr viele Punkte gefehlt haben. Eine zweite Gitarre, eben dieser markante Gesang von Max Cavalera, aber auch die recht klare Richtung, wohin eben das Sepultura-Schiff gehen soll. Und daher dann eben für mich ein 14. Platz.
Okay, Tobi, Platz 13?
Ja, Platz 13 auch nur aus Nettigkeit, würde ich sagen. Nein, ich finde das, was Marcel als letztes gesagt hat, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt an der Ergänzung. Man hört der Platte halt an, dass sie überhaupt nicht wussten, wohin sie wollten. Ja, sie haben den Weg von Roots fortgesetzt, aber dabei irgendwie ja jegliche Art von Songs ein bisschen aus den Augen verloren. Also ich finde das Album unheimlich chaotisch. Ich habe es jetzt ja auch noch mal mehrfach gehört. Da ist kein roter Faden drin. Ich tue mich auch da wirklich noch schwer mit der Stimme von Derek Green, die damals halt wirklich sehr Hardcore-lastig war und irgendwie eher in so eine Hardcore-Band gepasst hätte. Und ja, ehrlich gesagt, Choke ist für mich der einzig wirklich sinnige Song auf der Platte. Ansonsten ist das viel Chaos, viel Tribal-Versuche, irgendwie so den Weg von Roots, das Erfolgsrezept praktisch zu kopieren und weiterzuführen. Aber halt, das kommt für mich nicht wirklich auf den grünen Zweig, die Platte.
Ihr habt ja gerade alles schon anklingen lassen, dass dieser Sängerwechsel schon irgendwo ein Einfluss war, aber nicht das große Ding, was man jetzt vermuten könnte oder was ja, glaube ich, bei der Sepultura-Fangemeinde so ein bisschen der Fall ist, dass es die Derek Green-Fraktion gibt und die Max Cavalera-Fraktion. Oder täuscht das jetzt und ihr würdet euch einer dieser beiden Fraktionen zuordnen?
Für mich sind Sepultura durch die unterschiedlichen Sänger auch unterschiedliche Bands geworden, mit unterschiedlichen Höhen und Tiefen. Und Against war jetzt beispielsweise ein sehr schwaches Album der neuen Sepultura-Phase. Da gibt's natürlich dann auch Gegenbeispiele. Ich halte beide Bands quasi für unterschiedliche Bands mit unterschiedlichen Herangehensweisen, wo einzig und allein dann der Bassist und Andreas Kisser als Gitarrist dann eben die einzigen Konstanten sind.
Ich sehe es nicht so drastisch. Ja, für mich ist das durchaus eine homogene Entwicklung. Gerade in der Übergangszeit, als der Sänger gewechselt hat, finde ich, ist der stilistische Fortschritt nicht so groß gewesen, dass man von zwei verschiedenen Bands sprechen müsste, sondern der Übergang ist relativ geschmeidig aus meiner Sicht, was den Gesang angeht und auch die stilistische Entwicklung, die das begleitet hat, diesen Sängerwechsel. Also für mich sind es im Prinzip die Phasen, in die sich die Sepultura-Diskografie unterteilen lässt, weniger abhängig von dem Sängerwechsel als von stilistischen Wechsel, die unabhängig vom Sängerwechsel passiert sind.
Tja, ja, ich bin da tatsächlich, ich war lange die krasse Max Cavalera-Fraktion. Ich habe die Band damals kennengelernt, irgendwie mit der Under a Pale Grey Sky, dem Live-Album, das die Band ja irgendwie selber so ein bisschen ignoriert. Auch mit dem zugehörigen Artikel, den, glaube ich, damals der Metal Hammer geschrieben hat. Und ja, diese Story, wie Max da mehr oder minder rausgeekelt worden ist, da kann man jetzt drüber streiten. Das war jetzt einfach nur das, was damals mein Eindruck war, was wer da tatsächlich im Unrecht war, da streiten sie sich ja heute noch so ein bisschen drüber. Und ich bin dann irgendwie direkt, hab dann die Against das erste Mal gehört und damals kam auch gerade, als ich Sepultura kennenlernte, die Rollback raus, da sprechen wir ja nachher auch noch drüber. Und ich bin dann direkt Soulfly hinterher, also Max hinterher und dann auch Cavalera Conspiracy habe ich mega gefeiert, als die dann zusammengekommen sind, wieder die beiden Brüder. Aber ja, ich war jahrelang wirklich diehard Max, Sepultura darf es ohne Max nicht geben. Und dann habe ich halt für den Diskografie-Check die Alben gehört und habe gemerkt, dass das ziemlich dämlich war, so lange auf dieser Meinung zu beharren. Denn ja, gerade so die letzten paar Jahre haben Sepultura in der neuen Besetzung richtig starke Alben gemacht, die wir auch später sicher noch besprechen.
Ja, ich erinnere mich, dass so am Anfang, als wir überlegt haben, wer macht denn auch bei dieser Podcast-Folge mit, dass wir dann dachten, es wäre ja cool, wenn wir jemanden aus der Derek-Fraktion hätten, als Counterpart zu dir sozusagen. Und ja, jetzt hat sich das interessanterweise so ein bisschen aufgelöst. Und ich weiß nicht, ihr da draußen könnt uns ja einfach mal schreiben oder auch kommentieren bei Facebook oder bei Instagram, wenn wir diese Folge dort posten, was so eure Meinung dazu ist. Geht's euch wie Marcel? Ist Sepultura dadurch eine neue Band geworden? Oder ist es doch irgendwo eine Weiterentwicklung? Oder ja, weiß ich nicht. Wie ist eure Meinung dazu? Das würde mich mal sehr interessieren. Ausstieg spielt auch eine Rolle bei dem Album auf Platz 14. Das ist das Album, ich glaube, man spricht das Alex aus, oder?
Ja.
Das ist nämlich das erste Album aus 2009 nach Igor Cavaleras Ausstieg. Und das ist mehr oder weniger ein Konzeptalbum. Das basiert auf dem Roman A Clockwork Orange. Und was ich sehr beeindruckend fand, es sind 18 Tracks drauf. Also es hat ordentlich was mitgebracht an Stücken. Ist schon eine Bank, würde ich sagen. Marcel hat das Album auf Platz 8 gepackt, Rüdiger auf Platz 10. Und bei Tobi ist es das absolute Schlusslicht. Deswegen darfst du jetzt auch anfangen.
Ja, und du hast eigentlich auch schon das Problem des Albums eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Für mich sind das viel zu viele Songs. Ich finde zwar, dass das Konzept gut umgesetzt ist, und ich bin ja auch, weiß nicht, wer mir schon länger folgt, der weiß wahrscheinlich oder auch auf Instagram mich mal öfter gesehen hat, dass ich dann auch gerne mal Pink Floyd The Wall poste oder so. Ich liebe eigentlich Konzeptalben. Aber ja, Alex verliert halt dabei irgendwie ein bisschen die Songs aus dem Auge für mich, zu sehr. Das gilt für viele Konzeptalben, die haben halt oft das Problem, dass sie halt irgendwie die Brücke schlagen müssen zwischen Story und textlichen Inhalten und dem eigentlichen musikalischen Inhalt. Aber für mich bringt Alex halt einfach keinen vernünftigen Song zustande. Ich kann auch aus dem Kopf jetzt, obwohl ich das Album noch mehrfach gehört habe für den Diskografie-Check, ich kann dir keinen einzigen Song aus dem Kopf nennen. Es ist sehr sperrig. Es funktioniert vielleicht, wenn man sich das Textblatt dazu nimmt und versucht, der Story zu folgen, dann funktioniert das vielleicht auch mit Kopfhörern auf. Aber als Album an sich macht die Scheibe für mich irgendwie überhaupt keinen Sinn. Plus halt ich als riesen Igor Cavalera-Fan, ich liebe das Drumming von Igor, habe ihn auch auf der Platte dann irgendwie das erste Mal so richtig vermisst, weil ich finde, das Drumming ist doch ein bisschen eindimensionaler geworden.
Wäre er in deiner topbesetzten Band auf deiner Schlagzeugerposition?
Ja. Ich mag Eloy Casagrande unheimlich gerne, aber wenn ich eine Band zusammenstellen müsste, aus meine Traumband, dann wäre Igor Cavalera oder Gene Hoagland wären auf der Schlagzeugerposition. Einer von beiden. Wäre knapp zwischen den beiden.
Marcel, du hast das Album ziemlich weit hochgerankt. Du hast auch eine kleine Geschichte dazu, glaube ich, ne?
Ja, was haben die Toten Hosen mit Sepultura gemeinsam? Ein Konzeptalbum über Clockwork Orange. Ich mag die Literatur sehr gerne. Der Film, der ist herrlich abgedreht. Und beide Alben, sowohl das von den Toten Hosen als auch von Sepultura, die sind richtig gut geworden. Und für mich, erstmal stilistisch, ist Alex wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Weg vom Hardcore, wieder in Richtung Thrash Metal. Und eine gelungene Umsetzung eines wirklich komplizierten Konzepts. Ich finde auch, dass ein Igor Cavalera einfach durch nichts zu ersetzen wäre, außer eventuell durch Gene Hoagland oder durch meinen Liebling Dave Lombardo. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass der Jean Dolabella eigentlich einen ziemlich guten Job macht. Generell ist das Album eigentlich eine Platte, die ich auch heute noch sehr, sehr gerne auflege und mit What I Do auch einen absoluten Brecher drin hat. Ja, das Album, das hat sehr viele Songs, ich glaube insgesamt 18 Stück, und die meisten, die überschreiten auch nicht diese 2-3-Minuten-Phase, außer Sadistic Values und Ludwig Fun. Allerdings ist es ein Album, was in Gänze funktioniert. Also man sollte das wirklich von dem ersten bis zum letzten Song hören und dann entfaltet das auch seine komplette Wirkung. Das Songwriting auf Alex ist, wie ich finde, sehr gut geworden. Die Produktion mehr als ordentlich. Und dementsprechend gehört Alex definitiv zu den Alben, die ich aus der Derrick Green-Ära am liebsten höre.
Rüdiger, geht dir das auch so, dass dich das Konzept überzeugt, oder ja, was führte dazu, dass es bei dir immerhin in den Top 10 noch mit drin ist?
Ja, und das sind mehrere Gründe. Zum einen vieles von dem, was der Marcel schon gesagt hat. Mich überzeugt das Konzept, aber ich finde auch das Songwriting im Gegensatz zum Tobi relativ hart fokussiert, straight und intensiv. So als Gesamtpaket passt es recht gut. Und mich hat damals auch überzeugt, dass die Band, obwohl mit Paolo Junior nur noch ein einziges Gründungsmitglied mit dabei war, ja, trotzdem als Sepultura-Album funktioniert hat für mich. Es war irgendwie für mich diese Scheibe, die das Interesse wieder intensiver geweckt hat an Sepultura, nachdem ich mit Roots damals ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ziemlich enttäuscht war und ergänzt das auch nicht ändern konnte, habe ich die Band etwas aus die Augen verloren. Mit Alex ist die dann eben das Interesse wieder zurückgekommen. Für mich sind auch etliche sehr gute Songs drauf, eben auch What I Do, Filthy Rod oder Strike. Doch, für mich passt die Scheibe.
Es ist krass, wie verrückt die Wahrnehmung ist. Für mich war Alex die Scheibe, die ich gehört habe und gedacht habe, so, okay, jetzt ist endgültig vorbei. Ich habe ja damals nicht so wirklich viel von der neuen Ära Sepultura gehalten, aber als ich Alex gehört habe, habe ich gedacht, nee, okay, alles klar, brauchst du nicht mehr reinhören, wenn die was Neues veröffentlichen. Dass ich das bereut habe, da kommen wir dann nachher noch zu.
Ja, das stimmt. Weiter ging's oder ja, weiter geht es bei uns mit dem 13. Platz. Das ist eine Kombination, das Morbid Vision Album und die EP Bestial Devastation 1986. Das ist das Debütalbum und traditionell bei PowerMetal.de sind ja Debütalben eigentlich ziemlich hoch angesehen. In diesem Fall ist es aber auf dem vorvorletzten Platz gelandet. Ja, bei Marcel ist es der 11., bei Tobi der 12. und bei Rüdiger immerhin der 8. Und ich zitiere dich jetzt mal, Rüdiger. Du hast im schriftlichen Teil gesagt, wenn man ehrlich ist, war die Band damals weder besonders originell noch besonders geil. Was hast du noch hinzuzufügen?
Was habe ich hinzuzufügen? Ja gut, es ist halt trotzdem genau mein Stil. Also ich bin immer schon riesiger Fan von diesem räudigen 80er Jahre Black Thrash Death Metal Mix, wie ihn auch Possessed oder frühe Slayer oder frühe Sodom gemacht haben. Das läuft mir einfach super rein, die Art von Musik. Wenn man das in Betracht zieht, ist Platz 8 eigentlich gar nicht so gut in meiner Liste. Eben aus dem Grund, den du eben zitiert hast, weil damals war natürlich der Exoten-Bonus da und die Begeisterung für das Genre. Aber trotzdem muss man retrospektiv dann halt doch anerkennen, dass die andere genannte Bands teilweise doch etwas überzeugender war. Origineller, eigenständiger. Und ja, deswegen ist für das, was es ist, ein sehr cooles Album. Aber die Band hat dann noch mehr aus sich gemacht, was man auch zugeben muss, wenn man eigentlich ein Freund von diesem ganz alten, archaischen Stil ist.
Würdest du denn sagen, es ist ein gelungenes Debüt?
Ja, auf jeden Fall, doch. Es fehlt an sich nichts an der Scheibe, außer eben die Markanz als absolutes Original damals. Da gab es halt einfach relativ viele Bands, die diesen Stil gefahren sind, allerdings nicht aus Brasilien. Und deswegen, das ist wahrscheinlich der Grund, warum es damals dann doch eben mit diesem Exoten-Bonus Aufmerksamkeit erlangt hat. Was vielleicht nicht passiert wäre, wenn es eine von 15 Black Thrash Bands aus dem Ruhrgebiet gewesen wäre.
Ja. Tobi, Platz 12 bei dir.
Ich will direkt noch was zu Rüdiger sagen. Ich weiß, was dem Album fehlt. Gestimmte Gitarren. Also für mich, für jemanden, der Gitarre spielt, du hörst das halt wirklich. Max hat das ja irgendwann mal selber zugegeben, dass sie halt nicht so wirklich was von den Gitarren verstanden haben und auch einfach sich geweigert haben, die teilweise zu stimmen für das Tracking. Und das hört man teilweise auch wirklich. Generell ist der Sound der Scheibe halt für mich so, der so ein bisschen audiophiler veranlagt ist, sehr schwer verständlich. Und ja, also es ist definitiv nicht so schlimm wie die Irrungen und Wirrungen aus den ersten Derek Green-Jahren und gerade so die Alex-Phase und Dante, wo wir auch noch zukommen werden. Aber mir fehlt auch, wie Rüdiger auch, halt so ein bisschen der eigene Stil. Ich glaube auch, dass ohne Exoten-Bonus wäre Morbid Visions, glaube ich, ziemlich unter dem Radar gelaufen. Eine Sache muss ich noch dazu sagen, die cringy Texte, wo sie eigentlich einfach nur damals gab es ja noch kein Google Translate, haben sie einfach nur nachgeschlagen im Wörterbuch und halt 1:1 brasilianisch in Englisch übersetzt. Das sorgt für einige Lacher, wenn man mal auf die Texte achtet. Also ja, ist noch so eine Band, die sich's noch sucht, in meinen Ohren zumindest, und die noch nicht so richtig weiß, wo es am Ende lang geht.
Marcel, wie ist es in deinen Ohren?
Also das Positive an Morbid Visions bzw. Bestial Devastation ist diese pure Energie, diese rohe Energie und diese Aggression, die absolut blutjunge und hungrige Brasilianer da auffahren. Also man merkt auch wirklich, die haben da tierisch Bock drauf, die wollen ihr Set konsequent durchführen und keine Gefangenen machen. Negativer Aspekt ist dann eben die Produktion. Die sehr, sehr dürftige und schlechte Produktion. Aber es ist halt auch absolute Rohmasse. Das ist Sepultura Rohmasse auf den ersten Songs, auf dem ersten Album. Und bekommen trotzdem von mir so einen Sympathiebonus, weil genau das, was Tobi eben meinte, die Texte, die eben auf sehr, sehr altertümliche Art und Weise dann eben übersetzt wurden, die haben dann doch so ein bisschen Charme. Und ich würde mich trotzdem fragen, wo Sepultura dann Anfang der 90er gestanden hätte, wenn jetzt Morbid Visions und Bestial Devastation nicht solche, ja, Rumpelscheiben quasi geworden wären. Also das ändert ja nichts an dem Charme der Scheiben. Also ich muss sagen, dass ich diese Kombo-Scheibe relativ spät gehört habe. Also ich habe die Scheiben aus den 90er definitiv vorher gehört. Und als dann das Debüt das erste Mal bei mir lief, ich habe mich so ein bisschen erschrocken und Sepultura nur mit Ach und Krach dann auch wiedererkannt. Und ich glaube, Ach und Krach ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort für diese Veröffentlichung. Was aber, wie gesagt, nichts daran ändern sollte, dass es trotzdem seine absolute Daseinsberechtigung hat. Und ich finde auch mit Mayhem oder Show Me Your Wrath sind da auch wirklich ziemlich coole Songs dabei, die komplett in Rüdigers Spektrum fallen dürfen und auch werden.
Ja.
Tun sie.
Rüdigers Soundvorlieben sind schon öfter mal Thema dieses Podcasts gewesen.
Genau.
Platz 12 ist Rawback aus dem Jahr 2009. Das Album hat vor allem Chris Staubach nicht so wirklich überzeugt. Er hat gesagt, wenn Derek Green nur ins Mikro bellt, dann ja, gefällt ihm das nicht so wirklich. Und Tobi, du hast, glaube ich, gesagt, das passiert auf dem Album sehr häufig. Du hast das Album auf Platz 10 gepackt, Rüdiger auf Platz 9 und bei Marcel ist es auf Platz 15. Aber Tobi, sag doch erstmal was zu dem Gebelle. Ist es ein Dauerbellen?
Es ist auf jeden Fall, was die Vocals angeht, eines der eindimensionaleren Alben, das Derek Green eingesungen hat bei Sepultura. Also zumindest in meinen Ohren. Generell ist das Album irgendwie fürchterlich roh, finde ich. Also auch vom Sound her. Es ist halt, ja, roh ist so das Wort, das glaube ich, Rawback am besten beschreibt in meinen Ohren. Und ja, wie ich schon angedeutet habe, das war damals halt das aktuelle Album, als ich dann die Under a Pale Grey Sky gehört hatte und dann in den Sepultura-Wahn verfallen war, war das halt die nächste Scheibe, die rauskam. Und ja, die hat mich halt nicht so richtig gepackt. Ja, zugegeben, ne, Anfang Comeback Alive, Godless, Apes of God, da sind ein paar ganz nette Songs bei. Aber wenn dein bester Track ein Cover von U2 ist mit Bullet the Blue Sky, dann kann das Album nicht so überragend sein. Und ich glaube, dass auch nachher die Position in meiner Liste auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass es halt so dieses erste Sepultura-Album war, das ich hatte. Also ich glaube, da war ich ein bisschen netter, als ich das vielleicht wäre, wenn man das nüchtern betrachten würde. Das wäre irgendwie das 10. Sepultura-Album gewesen, was ich gehört hätte.
Marcel, Platz 15.
Rote Laterne geht an Rawback. Zumindest in meinen Augen. Ich finde es echt nicht gut. Rawback war das erste Sepultura-Album, was ich gehört habe, 2003. Ich bin damals im Alter von 13 oder 14, bin ich wirklich jedes Wochenende zu meinem Onkel gestampft. Er hatte eine relativ große Plattensammlung mit typischen 90er-Jahre-Bands wie Pantera, Soundgarden, aber auch Soulfly. Und ich fand aufgrund der Artworks, fand ich Soulfly richtig, richtig toll, habe sie mir auch angehört und fand sie, ja, so mit meinen 14 oder 15 Lenzen, fand sie auch wirklich gut. Und dann kam, wie gesagt, mein Onkel auf mich zu und meinte, ja, dann hör dir doch auch mal die aktuelle Sepultura an. Das ist die ehemalige Band von dem Soulfly-Sänger, vielleicht gefällt sie dir und so weiter und so fort. Und ich habe Rawback gehört und direkt nach 3 oder 4 Songs wieder weggelegt. Das war absolut nicht meins. Mir hat's nicht gefallen.
So lange hast du durchgehalten?
So lange habe ich tatsächlich durchgehalten, weil ich früher auch noch sehr viel geduldiger war als jetzt. Aber im Grunde genommen ist es genau das, was Tobi gesagt hat. Es ist halt eine absolute Rohmasse. Derek Green brüllt auf Teufel komm raus recht eindimensional ins Mikro. Das U2-Cover ist ganz gut geworden und ich finde auch Comeback Alive oder Godless ganz gut. Allerdings auf kurz oder lang wird es definitiv nicht weiter bei mir berücksichtigt. Zum einen, weil das Album nicht gut ist, sowohl von der Produktion her, vom Songmaterial her, als auch von der relativ ja eindimensionalen Fahrweise. Und andererseits eben, weil Sepultura auch andere sehr, sehr gute Alben rausgebracht habe, denen ich dann eben den Vorzug lasse.
Rüdiger, bei dir hat es immerhin zu Platz 9 gereicht.
Mhm. Ja, Platz 9 deshalb, weil es für mich nach dieser Geschichte mit Roots, Against und Nation das erste Mal wieder die Tendenz war, sich etwas mehr Metal-Sounds anzunähern. Zwar trotzdem nur mit dem typischen Tuning, mit der Stimmung von der Gitarre, die man vorher schon gehabt hat. Der Sound auch wenig differenziert, aber trotzdem war es einfach recht gewalttätig, brutal, das Album. Gradlinig, ja. So ein bisschen vielleicht auch im Lichte von Slayer's God Hates Us All zu sehen. Für mich war es ein Schritt in die richtige Richtung, ohne mich wirklich zu begeistern, sagen wir so. Was für mich positiv war, ist, dass die Tribal-Schlagseite ein gutes Stück weit über Bord gegangen ist, mit der ich mich damals gar nicht wirklich anfreunden konnte und was mir die Band auch zeitlang madig gemacht hat.
Was mich überhaupt nicht verwundert, ist, dass Johnny das Album auf den 6. Platz gepackt hat, weil er eigentlich so bei ganz vielen Sachen komplett gegen den Strom gewotet hat. Von daher passt jetzt auch hier diese hohe Platzierung von der Rawback bei ihm. Der 11. Platz ist recht eindeutig gewesen. Das ist Dante 21 aus dem Jahr 2006. Und es ist erneut ein Konzeptalbum. Da geht es nämlich um Dante Alighieris The Divine Comedy. Tobi ist kein Fan von diesen Konzepten bei Sepultura. Da ist es die 14 geworden. Bei Marcel ist es der 9. Platz. Aber Rüdiger, du fandst es ganz gut. Bei dir ist es auf Platz 4 gelandet.
Jawohl. Weil ich das Album in alle Teile fantastisch finde. Ja, ich finde das kreativ. Ich finde auch, die Story ist super umgesetzt, sowohl musikalisch als auch grafisch. Das Artwork ist super von dem Album, mit eigenen Zeichnungen für jeden Song, die sehr gut zur Stimmung passen. Und ja, was soll ich sagen? Es passt eigentlich alles an dem Ding. Es hat eine sehr, sehr, sehr gute, differenzierte Produktion. Die ist richtig fett, aber trotzdem transparent. Es ist das letzte Album, auf dem Igor Cavalera trommelt, und er trommelt da richtig, richtig gut, aus meiner Sicht. Ja. Also für mich ein sehr, sehr intensives Album, das ich bei Erscheinen leider etwas verpasst habe. Wie ich vorher gesagt habe, ich bin erst so mit der Alex wieder richtig eingestiegen. Aber unser damaliger Forenadmin Micha, der war großer Fan von dem Album, und als ich das dann einige Zeit später angehört habe, hat es mich überzeugt, ja, dass er recht gehabt hat mit seiner Begeisterung für das Album.
Ich glaube, du bist der Einzige, der es so weit oben hat. Also bei den anderen, wenn ich das jetzt mal überfliege und nichts großartig übersehe, ist es auf jeden Fall in der unteren Hälfte, wenn nicht sogar im unteren Drittel. Aber wir stellen, glaube ich, noch das eine oder andere Mal fest in dieser Podcast-Folge, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Klettern jetzt mal ein bisschen sanft runter zu Marcells 9. Platz.
Genau. Alex ist mit Dante 21 auf einer Stufe, zumindest bei mir. Und warum Alex dann den Vorzug bekommen hat, schlichtweg wegen dem Artwork. Ich finde es bei Dante 21 einfach nicht gelungen. Aber das Songmaterial ist hervorragend und ich habe mich mit Dante 21 viele Jahre schwer getan. Ich wollte es gut finden. Ich finde das Konzept von Dantes göttlicher Komödie finde ich großartig. Diese Unterteilung in die drei Kapitel Hölle, Fegefeuer und Paradies finde ich großartig. Und auch diesen Schritt zu machen, als eine Thrash-Metal-Band solch ein Konzept zu machen und umzusetzen, finde ich sehr mutig. Und ich wollte es auch sehr, sehr lange Zeit gut finden und habe es dann auch irgendwann geschafft. Also irgendwann gab es dann eben diesen Turn bei mir. Und ich fand Dante 21 ganz, ganz großartig, hat sehr gute Songs, ist für mich, wie gesagt, ein sehr homogenes Album. Das Konzept ist hervorragend umgesetzt, der Sound ist großartig und mit Convicted on Life oder City of Deeds und Ostia, das ist total abgedreht, sind auch Songs mit dabei, die auf jeden Fall mal in den Top 20 reingehören. Mich wundert es, dass das Album nur knapp 40 Minuten lang ist. Also man hätte das durchaus noch um die ein oder andere Minute ein bisschen verlängern können. Allerdings ist natürlich dann auch der Kurzweiligkeit geschuldet, dass es dann eben auch solch einen guten Einschlag dann eben hatte. Insofern, Dante 21 habe ich eigentlich kein schlechtes Haar dran zu verlieren, genauso wie an Alex.
Marcel hat, finde ich, auch absolut recht, wenn er Ostia gesondert erwähnt, weil das ein sehr, sehr kreativer und innovativer Song für Sepultura zur damaligen Zeit ist. Das hat so eine gewisse doomige Epik und auch Streicher sind da eingesetzt. Das ist für die Zeit bei Sepultura nicht zu erwarten gewesen und deswegen ist das ein Glanzlicht auf der Scheibe, aus meiner Sicht.
Absolut. Und mich hat auch der Song Nuclear 7 auch so ein bisschen an das Songwriting und die Gitarrenstücke von Fear Factory erinnert. Mhm. Also relativ kalt klingend, maschinell klingend, aber das hat auch irgendwie zu der Platte gepasst. Und da ich auch ein großer Verfechter von Fear Factory bin, war das auch ein Song, der mir hängen geblieben ist und Dante 21 auch zusätzlich aufwertet.
Alles, was ihr gerade gesagt habt, prallt wahrscheinlich an Tobi ab. Wenn ich ihn sehen könnte, würde sich Bestürzung in seinem Gesicht breit machen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Er wird es uns gleich erzählen. Trotz der kurzen Spielzeit, Tobi, Sepultura und Konzeptalben geht nicht, ne?
Nee. Überhaupt nicht. Also das stimmt auch wieder nicht. Sie haben ja auch so ein loses Konzept, auch jetzt auf den späteren Alben noch so ein bisschen drin. Auch die Quadra hat ja so ein leicht loses Konzept, genauso die Mediator, zu der wir sicher noch kommen. Aber so ein volles Konzeptalbum können sie in meinen Augen leider nicht. Ich gebe den anderen recht, es ist wirklich mutig als Thrash-Metal-Band und gerade bei Sepultura hätte man irgendwie überhaupt nicht mit so einem Konzeptalbum gerechnet, weil sie ja gerade so mit der Ruhrback vorher auch noch so in diese total rohe, geradlinige Richtung gegangen sind. Einfach, ja, Sepultura war nie so eine Band, wo man erwartet hätte, ein Konzeptalbum zu hören. Ich überlege gerade, ob überhaupt mal eine Thrash-Metal-Band ein Konzeptalbum gemacht hat. Also so ein richtig geradliniges Konzeptalbum, das sich an so einer Story wie Dantes göttlicher Komödie entlanghangelt. Ja, aber es funktioniert in meinen Ohren wieder nicht. Der einzige Song, der wirklich hängen bleibt in meinen Ohren, ist Convicted in Life. Und abgesehen davon versuche ich, das Album zu vermeiden, wenn ich kann.
Was sagst du denn zu der Verbindung zu Fear Factory, die beiden gerade erwähnt haben oder Marcel gerade erwähnt hat?
Die hört man tatsächlich. Die hört man bei Sepultura auch gerade später oder vorher noch ein bisschen häufiger. Ich mag Fear Factory auch tatsächlich sehr gerne, aber auch das kann das Album nicht für mich retten, wenn man da jetzt noch ein bisschen Fear Factory Name-Dropping betreibt. Es ist leider, die Platte leidet eigentlich an den gleichen Dingen, an denen auch Alex in meinen Ohren leidet. Irgendwie sperrig, nicht so richtig schlüssig. Die Songs bleiben in meinen Ohren auf der Strecke gegenüber dem Konzept. Das finde ich immer schade. Also man muss halt irgendwie die Balance halten, damit es ein richtig gutes Konzeptalbum wird.
Wir nähern uns den Top 10 bei 15 Alben. Jetzt nicht. Wir haben das schlimme Drittel hinter uns gelassen, wie Tobi findet, denke ich.
Ja.
Jetzt kommen wir zu dem Album mit dem wirklich schönen Titel. Und ich glaube, wenn ich den Titel jetzt einmal ausspreche, wird es das einzige Mal sein, dass dieser Titel in Gänze zu hören sein wird. Es ist das Album, das 2013 erschienen ist und heißt The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart. Ich finde, dass es ein wunderschöner Albumtitel ist.
Ja, nur zu lang.
Absolut, nein, zu lang definitiv nicht. Ich finde den wunderschön. Passt allerdings meines Erachtens nicht zu einer Thrash-Hardcore-Band wie Sepultura, sondern vielleicht zu einer Band wie Transatlantic oder dergleichen.
Würde auch ganz gut in Metalcore passen. Ja, da sind auch viele mit so überlangen Titeln manchmal. Aber es wäre schön, wenn es eine griffige Abkürzung dafür gäbe, wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt.
Das stimmt.
Ich sag kurz, wie ihr gewertet habt. Bei Rüdiger ist es auf Platz 13, bei Marcel ist es auf Platz 5 und bei dir, Tobi, ist es auf Platz 9. Du hast da aber, glaube ich, ein bisschen was zu erzählen, weil es bei dir dazu geführt hat, oder das maßgeblich bei dir dazu geführt hat, dass du die Green Era ein bisschen überdacht hast.
Ja, das war tatsächlich ein Fehler beim Diskografie-Check durchhören. Da habe ich nämlich die Mediator vor der Kairos gehört tatsächlich, weil ich irgendwie im Hinterkopf hatte, dass sie so rum erschienen wären, was ja falsch ist. Und das war dann wirklich das erste Album, wo ich hatte wirklich vorher, dachte ich mal, ja, du hast recht, die Green-Phase ist nicht so gut. Die Green-Phase darf nicht existieren. Es gibt nur Max Cavalera Sepultura. Und dann bei Mediator, als ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, okay, das funktioniert ja doch irgendwie mit der neuen Bandbesetzung ganz gut. Ich finde auch, dass Eloy Casagrande, der ja da dabei war, dann auch wirklich nochmal dem Drumming wieder ein bisschen Aufschwung gegeben hat, nachdem ich ja Jean Belladonna dazwischen nicht so richtig gut fand.
Boah, das ist aber auch ein Tier. Also der neue Sepultura-Drummer. Ich habe jetzt nochmal die Neueinspielung von Arise gesehen. Das ist ein absolutes Ungetüm an den Drums. Finde ich großartig. Der passt auch sehr gut zur Band.
Ich würde ihn auch nahe an das Level von Igor setzen. Nur halt, dass Igor halt diesen Style, diesen groovigen Tribal-Infused Style erfunden hat. Und deswegen würde ich ihn da noch höher werten. Aber rein vom Drumming her steht er da in Igor, also rein von der Technik her, nichts nach. Ich finde die Platte dann im Nachhinein gegen Kairos und gegen Machine Messiah und auch das aktuelle Quadra ein bisschen, ja, düster, sperrig. Sie läuft mir halt irgendwie nicht so gut rein, weil sie halt so ein bisschen auch dem Thema wahrscheinlich geschuldet halt düster und sperrig ist. Aber ja, im Allgemeinen war das erste Album, wo ich halt aufgehorcht habe und gedacht habe, so okay, Sepultura mit Derek Green und in der neuen Besetzung, das kann echt funktionieren. Und da war ich selber ein bisschen überrascht und habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich sie dann so lange ignoriert habe. Also von daher hat die Mediator da schon so ein bisschen was bei mir bewirkt.
Marcel, du hast sie ja ganz schön abgefeiert. Platz 5?
Genau, die Platte mit dem, wie du schon gesagt hast, schönsten Titel im Thrash-Metal-Universum. Ich habe damals, 2013 habe ich die Rezension geschrieben mit der Überschrift Brutalo Bastard mit Ladehemmung. Und ich habe mich wirklich sehr lange, oder mein Unterbewusstsein hat sich sehr lange gegen die Platte gesperrt, weil sie sehr düster ist, sehr sperrig. Aber wenn sie sich dann einmal öffnet, dann wirst du einfach von dieser Platte nicht mehr losgelassen. Das fängt schon beim sehr vieldeutigen Artwork an, was hervorragend zur Musik passt. Es sind nicht mehr so viele Songs, denen man irgendwie seine Aufmerksamkeit widmen muss, sondern man hat so seine 10 Stücke, die knallen alle ohne Ende, die Songs, die spucken allesamt Gift und Galle und generell ist das ein sehr, sehr in sich stimmiges Album geworden. Meine Lieblingssongs sind Trauma of War, The Vatican oder auch Grief. Aber auch Tsunami ist ein absoluter Brecher, den ich auch heutzutage immer noch sehr gerne höre. Und weil eben speziell so in den letzten Monaten auch im Zuge des Diskografie-Checks diese Platte sich mir geöffnet hat, habe ich sie auch so hoch angewertet, weil ich eine deutliche Steigerung nochmal hören konnte. Und vielleicht macht das auch den Reiz dieser Platte aus. Also von vorne bis hinten wirklich eine sehr, sehr gute Thrash meets Hardcore-Metal-Platte aus dem Hause Sepultura.
Ja, dann würde ich auch noch mal kurz einhaken. Also ich glaube auch, dass es ein bisschen stimmungsabhängig ist, ob sich die Platte einem öffnet. Ich glaube, wenn man in der richtigen Stimmung für diese düstere Art von Musik ist, die Sepultura da herausgezaubert haben, dann geht das auch, glaube ich, ein bisschen leichter. Das fiel mir jetzt dann doch ein bisschen schwerer, weil ich einfach wahrscheinlich nicht in der richtigen Stimmung war. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mit dem richtigen Background und gerade so dem vielleicht den richtigen Erlebnissen im eigenen Leben, das auch deutlich schneller sich öffnen kann und dann zünden kann.
Ja, was die Mediator angeht, bin ich im Grunde ganz bei Tobi. Sie hatte sehr, sehr düstere Stimmung, sie hatte intensive, finstere Aura. Und wenn man da dazu in der richtigen Stimmung ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Album voll einschlägt. Ich bin ja auch generell ein relativ großer Freund von der späteren Sepultura-Phase. Und bei dieser Scheibe kommt hinzu, dass eben der Eloy Casagrande als neuer Drummer dabei ist. Ich kann mich erinnern damals an ein Konzert in der Anfangsphase, als er eingestiegen war. Da hat die Band ihn vorgestellt, dass ihr Drummer noch nicht geboren war, als sie ihr erste Scheibe gemacht haben oder als sie sich gegründet haben. Und das war natürlich so lustig, wie eben auch bemerkenswert, was er dann hier abliefert bei dem Album und auch bei seiner weiteren Karriere mit Sepultura. Dass die Scheibe bei mir doch nicht ganz so weit vorne ist, das liegt im Endeffekt einfach daran, dass die Songs bei mir nicht so richtig gezündet haben. So ähnlich geht es mir zum Beispiel auch bei Metallica mit der Death Magnetic oder mit der A Matter of Life and Death von Iron Maiden. Das sind an sich gute Alben, wenn sie laufen, man hat sie viel Spaß und nehmt mich auch mit. Aber es bleibt einfach relativ wenig hänge von den Hooklines, vom Kompositorischen. Das liegt bei der Mediator von Sepultura vielleicht auch ein Stück weit daran, dass aus meiner Sicht Derek Green hier ein bisschen Death-Metal-lastiger singt als üblich, ein bisschen verzerrter, galliger, böser, wenn man so möchte. Und das führt einfach irgendwie dazu, dass die Hooks nicht ganz so hängen bleiben. Deswegen ist die Scheibe bei mir leider nur auf dem 13. Platz, aber das heißt nichts Schlechtes. Also es ist trotzdem ein sehr schönes Album mit einer sehr eigenwilligen Stimmung, das auf jeden Fall mal wert ist, angehört zu werden. Ja.
Platz 9 ist die Schizophrenia aus dem Jahr 1987. Da waren 3 von uns noch gar nicht geboren.
Korrekt.
Das Album ist bei einigen recht weit oben gelandet. Chris sieht es mit seinem Platz 14 dann doch wiederum ziemlich weit nach unten. Den Black and Thrash Metal hat Rüdiger wenig überraschend auf dem 5. Platz, Marcel auf dem 10. und Tobi auf dem 11. Tobi, deine Gedanken zur Schizophrenia?
Das ist die erste Platte, glaube ich, auf der man so ein bisschen hört, wo es dann für Sepultura hingehen sollte mit der Beneath the Remains danach. Also dieses noch sehr wirre und ja ungestüme Jugendliche von Morbid Visions formt sich halt dann auf der Platte so nach und nach in geradlinigere Songs, in eher ja typischen Thrash-Metal, der dann halt so auf der Beneath the Remains danach durchkommt. Und ich glaube, den größten Anteil hat daran, glaube ich, Andreas Kisser, der zur Band gekommen ist für die Platte. Und der halt so ein bisschen laut eigener Aussage und auch was ich so in Max-Interviews gelesen habe, halt so ein bisschen Heavy-Metal-Background mitgebracht hat. Eher so New Waves of British Heavy-Metal und solche Sachen. Das halt als Gegenpart zu diesem Black-and-Thrash-Metal der ersten Platte und dem, was halt Max und Igor halt damals so noch auf der Fahne stehen hatten, das ergibt halt einfach eine sehr, sehr coole Mischung und dementsprechend auch ein sehr, sehr cooles Album, das ja für mich ein echt überraschendes Highlight hat mit dem Instrumental Inquisition Symphony. Ich mag ja diese Thrash-Metal-Instrumental-Songs, egal ob Call of Cthulhu von Metallica. Und ja, Inquisition Symphony ist da auch so ein Ding, das mir da richtig gut reinläuft. Und für mich das Highlight der ganzen Platte ist tatsächlich.
So, und ich bin also der Einzige, der schon geboren war, als die Scheibe erschienen ist. Und war noch kein Metal-Fan, aber ganz kurz später hat es mich dann musiktechnisch erwischt. Ich finde die Scheibe relativ, ja nicht nur relativ, sondern richtig gut. Es ist die Scheibe, auf der Sepultura die
Proto-Black-Metal-Roots, das Wilde, das Ungestüme, wie der Tobi schon gesagt hat, hinter sich gelassen hat und das alles etwas mehr kanalisiert hat, etwas gezügeltere Bahnen gelenkt hat. Der Bay Area Thrash Metal Einfluss ist stärker geworden in dieser Zeit. Aber dennoch war Sepultura noch eine derbere Band, wie jetzt zum Beispiel Forbidden oder Exodus, so von der Grundausrichtung. Die ganz große Eigenständigkeit hat man auch noch nicht gefunden, aber das walzende Drumming und die Staccato-Riffs und die rhythmusorientierte Herangehensweise haben schon sehr deutlich angekündigt, dass hier die Reise in eine sehr spezielle Richtung geht, die man so nicht unbedingt kennt. Der Einstieg von Andreas Kisser macht sich auch durch die Soli und die Leadgitarre sehr positiv bemerkbar. Da ist ein deutlicher Sprung nach vorne zu merken gegenüber Bestial Devastation und Morbid Visions. Und ja, insgesamt eine sehr, sehr coole Scheibe. Und wenn ich mal sage, dass der Tobi recht hat und dass das Instrumental zu den besten Songs der Scheibe gehört, dann heißt das was, weil ich mag Instrumentale ja normal nicht so gern. Meine Highlights sind auf der Scheibe dann neben dem Instrumental, aber Out to the Wall und nochmal Troops of Doom, weil es so schön war.
Marcel, was ist denn dein Highlight der ganzen Platte?
To the Wall und The Abyss. Das sind Songs, die ich von der Schizophrenia wirklich sehr gut finde. Und das, was Tobi eigentlich erzählt hat, das kann man eigentlich auch so stehen lassen. Also gerade durch diesen Einfluss, durch diesen eher klassischen Metal-Einfluss von Andreas Kisser, ist Sepultura hinsichtlich der instrumentalen Begabung einfach nochmal einen Schritt gewachsen. Generell wirken die Songs erwachsener und nicht mehr so absolut chaotisch. Allerdings von der Produktion her ist natürlich immer noch ein ganz, ganz großer Schritt nach oben zu tätigen, was dann aber auch im Folge dessen passiert ist. Aber man kann auf Schizophrenia schon so ungefähr ahnen, wohin dann eben die Reise Anfang der 90er bzw. Ende 80er, Anfang der 90er dann gehen wird. Insofern ist Schizophrenia folgerichtig nach dem Debüt ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings noch längst nicht so stark wie beispielsweise Beneath the Remains, auf das wir noch eingehen werden.
Platz 8 ist die Nation aus dem Jahr 2001. Da fand ich sehr interessant, dass Chris das Album auf den 4. Platz gepackt hat und Walter auf den 3. Bei euch ist es jetzt so, dass ihr die auch sehr weit auseinander habt. Bei Marcel ist es Platz 13, bei Tobi ist es Platz 8. Rüdiger wäre auch Platz 14. Hangeln wir uns von unten nach oben?
Ja, dann darf ich wohl anfangen. Warum? Nun, es ist so, die Nation ist die zweite Scheibe mit Derek Green und ich habe bei der immer das Gefühl gehabt, dass die Band ganz zaghaft versucht, sich von der Hypothek von Roots zu lösen. Hypothek deswegen eben, weil es für die eine die Katastrophe schlechthin war und für die andere das Album schlechthin. Und die Band wusste irgendwie, nach meinem Eindruck, nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Hier geht es so ein Stück weit weg von dem. Es sind immer nur die Tribal Grooves da, aber sie sind nicht mehr so häufig und nicht mehr so plakativ im Mittelpunkt des Sounds. Es gibt hier und da so New Metal Breakdowns, aber auch die sind etwas dezenter. Von ein paar so derbe Momente wie etwa bei Border Wars abgesehen. Und auch das freakige und das etwas ziellos wirkende Element, das die Roots und auch die Against gehabt haben, ist noch nicht gänzlich abgestellt. Aber einige Songs wirken auf jeden Fall schon fokussierter, zielstrebiger, etwas straighter, geradliniger. Und manchmal verliere ich die Band noch, wenn ich mir die Scheibe anhöre und da gibt es so psychedelische Momente, wo ich nicht so darauf klarkomme. Aber ansonsten, One Man Army ist zum Beispiel ein heißer Kandidat. Bei dem packt mich der Refrain total, aber diese Osho-mäßige Psychedelik, die schießt mich dann wieder raus. Weil da habe ich manchmal dann wirklich den Eindruck, dass man sich so mit Opium und mit Sitar-Klänge verloren hat. Das ist eine verquere Scheibe. Aber ich möchte sie trotzdem nicht missen, weil sie hat mit Sepulnation, Revolt oder Umakura auch richtig gute Songs zu bieten. Insofern interessante Scheibe.
Marcel, Platz 13.
Ich fand Against noch sehr zerfahren, wohingegen The Nation wieder etwas geradliniger war. Allerdings würde ich rein vom Feeling her Nation und Against und auch Rawback auf eine Ebene packen, weil es Alben sind, die mich überhaupt nicht catchen, die mich auch nicht abholen. Und wo ich diese Herangehensweise und die stilistische Ausrichtung von Sepultura noch zu zerfahren und zu konfus finde. Ist es jetzt noch Thrash Metal? Ist es Death Metal? Ist es Hardcore? Da kommen sehr viele Faktoren zusammen und die Band hat meines Erachtens keine klare Linie. Allerdings sind da Songs drauf, zum Beispiel ist Human Corsa drauf, was zusammen mit Jamie von Hatebreed eingetütet wurde, aber auch Simple Nation und Revolt. Das sind wirklich Songs, die gute Qualität haben, die definitiv zu dem besseren Songmaterial aus der Derrick Green-Ära gehören. Allerdings, wie schon bei den anderen Songs aus dieser Phase, aus dieser Ende-90er-Phase mit Herrn Green, das sind eben Alben, die mir nicht wirklich viel geben. Und auch aus diesem Grund ist Nation bei mir so weit unten gelandet. Wie sieht's denn bei dir aus, Tobi?
Bei mir ist es tatsächlich, ich war über die Nation eigentlich sehr überrascht. Ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich so die ganze Zeit das Gefühl hatte, ja, du hast recht, die Derrick Green-Phase funktioniert nicht, während ich das durchgehört habe. Aber die Nation lief irgendwie gut rein bei mir. Ich kann es auch nicht so richtig den Finger drauf legen, warum. Das sind wahrscheinlich einfach wirklich die guten Songs. Ich finde Simple Nation, Revolt, selbst Border Wars oder One Man Army, also so diese ganzen eröffnenden vier Tracks, die gingen super rein. Ich finde die auch wirklich starke Tracks. Ich finde, nach Against haben sie endlich wieder so ein bisschen Richtung gefunden. Das, was du noch nicht so hörst, Marcel. Ich finde, sie haben irgendwie wieder eine Richtung gefunden, die sie dann tatsächlich mit Rollback direkt hinterher wieder verloren haben. Dummerweise. Aber die Platte geht bei mir irgendwie gut rein. Liegt vielleicht auch, wie gesagt, wieder daran, dass ich halt so ein, da kommen wir ja noch zu, ich habe einen Weak Spot für Roots. Und zwar einen ganz großen. Ja, und ich fand, die Nation hatte so wieder, bis auf halt diesen Tribal-Part, den sie halt ein bisschen zurückgefahren haben, aber sonst so vom Feeling her haben die Songs wieder so ein bisschen mehr dieses Roots-Feeling ausgestrahlt. Und ja, ich war selber überrascht, wie gut die praktisch reingelaufen ist bei mir beim Durchhören. Und wie gut ich sie dann auch nachher in der Liste bewertet habe eigentlich. Aber es ist ein starkes Album in meinen Ohren.
Wir springen jetzt 10 Jahre. Von Platz 8 auf Platz 7 und sind 2011 bei der Kairos angekommen. Die ist ziemlich bei allen eigentlich im oberen Mittelfeld gelandet. Ihr beide seid euch einig, auf dem 7. Platz ist sie bei euch. Rüdiger hat sie auf den 11. Platz gestellt.
Ja, die Kairos ist ja die erste Scheibe, die Sepultura für Nuclear Blast Records gemacht hat. Und Nuclear Blast hat ja so einen gewissen Ruf, manchmal altgediente und verdiente erfolgreiche Bands ins Roster zu holen, die dann ein Stück weit wieder an alte Glanzzeiten anknüpft. Und so stellt sich natürlich die Frage, ob man der Scheibe unterstellen kann, dass sie Sepultura full circle bringt, also wieder zurück zu ihrer Hochphase. Ein Stück weit würde ich sagen, durchaus ja. Aber auf der anderen Seite ist sie auch nicht irgendwie nur ein Aufguss von Arise oder von Chaos AD, sondern sie geht auch wieder ein Stück weit neue Wege, was auf jeden Fall ein Stück weit als klassische Sepultura-Tendenz zu werten ist, dass das die New-Metal-Einflüsse und die Groove-Thrash-Parts und so deutlich weniger geworden sind, dass auch das Tuning von der Gitarre wieder mehr im klassischen Thrash-Metal entspricht und die Soli von Andreas Kisser auch ganz deutlich, ganz spürbar wieder mehr den Metal-Spirit atmet. Also das ist weniger das Drop-Tuning und das Chaka-Chaka, sondern das ist mehr einfach, ja, es schwebt wieder ein bisschen mehr, was das Gitarrespiel angeht. Deswegen ist es noch lange nicht retro und nicht oldschool und das unterstreicht die Band dann auch mit einer Cover wie Just One Fix von Ministry, das die Scheibe auf jeden Fall aufwertet. Und ja, schöne Scheibe. Und ich glaube, sie ist so ein bisschen die Scheibe, auf der Sepultura den Eindruck vermittelt, den Frieden damit gemacht zu haben, doch eine Metalband zu sein und eine Metalband zu bleiben. Ist ja viel wert.
Tobi, du bist vor allem vom Artwork begeistert.
Ich finde das Artwork super. Ganz toll. Also das ist das erste Mal. Die Alex hatte auch ein schönes Artwork. Das hat das Album leider nicht gerettet. Aber das Artwork, ich finde das großartig. Dieser Engel mit dem Totenschädel praktisch und den schwarzen Flügeln.
Wer das sehen möchte, werft einen Blick auf euer Smartphone oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Da seht ihr dann, ja, das Artwork hoffentlich. Ich weiß nicht, ob es überall funktioniert.
Artwork hat mich wirklich begeistert, aber vielmehr war es noch die Musik, die mich begeistert hat. Ich habe ja, wie gesagt, die Platten dann Mediator zuerst gehört und dann die Kairos und dachte so, ach, das ist der logische Schritt, jetzt geht's so richtig bergauf, dass es eigentlich andersrum war, ist mir dann auch erst nachher aufgefallen. Und musikalisch ist das wieder, ja, das sind die Sepultura, die ich mit den 90er-Alben eigentlich lieben gelernt habe. Oder sogar noch ein bisschen darüber hinaus, die sich eigentlich sogar weiterentwickelt haben seitdem. Und ja, ein ganz tolles Album. Kairos, ein großartiger Song. Spectrum als Opener, mega. Ich finde Mask ganz toll. Das war echt das erste Album, das ich dann gehört habe beim Discography-Check, wo ich wirklich gesagt habe, okay, du musst dir jetzt die aktuellen Sepultura-Alben wieder besorgen und habe dann tatsächlich auch, habe ich euch ja vor dem Podcast schon in unserem Vorgespräch erzählt, ich habe tatsächlich auch direkt bei Nuclear Blast noch eine Order platziert, um mir die letzten Alben alle zu sichern. Das war wirklich ein Augenöffner, diese Platte.
Krass, ja. Und Marcel, du bist da, du gehst da mit in vielen Dingen.
Ich gehe da d'accord. Mitte 2011 habe ich mich tierisch gefreut, als dann Peter, unser Chefredakteur, gesagt hat, alles klar, Marcel, für unseren Juni-Soundcheck rezensierst du bitte die Kairos. Und ich war damals sehr großer Anhänger von Ministry. Und auf diesem Album hat Sepultura auch mit Just One Fix meinen Lieblingssong von Ministry gecovert. Vielleicht nicht so intensiv, aber trotzdem mehr als ordentlich. Und als ich das Album dann in Gänze gehört habe, das hat bis zum heutigen Tag, wie gesagt, es liegen knapp 10 Jahre dazwischen, nichts an seinem Zauber verloren. Mask ist, wie Tobi schon gesagt hat, ein sehr, sehr cooler Song. Ich finde aber auch Born Strong, dieses Double-Bass-Gewitter, was die Jungs an den Tag legen, aber auch das Solo von Kisser bei Embrace the Storm oder auch Kairos, also den Titeltrack, genauso wie Relentless, sind richtig coole Thrash-Metal-Songs. Es ist eine Rückbesinnung meines Erachtens wieder auf den guten alten Thrash-Metal wie Anfang der 90er. Das heißt, der Hardcore-Einfluss, der ging wieder deutlich zurück. Und Derek Green singt auch sehr abwechslungsreich. Also seine wirklich präsente Bärenstimme, die passt auch sehr gut zu dem Songmaterial. Wie auch Tobi schon gesagt hat, das Artwork ist großartig. Und ich bin ja auch ein Freund des Plattensammelns. Und Kairos fehlt mir noch als Original-CD zu Hause. Und das habe ich letzte Woche noch eben schnell beheben können.
Diskografie-Checks sind eine ganz teure Angelegenheit. Wir sollten das seltener
definitiv
machen.
Definitiv, ja. Oder demnächst mit Bands, wo ich schon alles irgendwie habe, ja, oder so. Ja,
genau, das ist demnächst das Auswahlkriterium.
Oder ihr macht's wie ich, Apple Music, und dann könnt ihr die Alben einfach hinzufügen, wie ihr Spaß habt.
Ja, aber das ist ja nicht das Gleiche.
Natürlich. Es staubt nirgendwo rum. Es ist wunderbar. Ich mag die Digitalisierung in diesem Punkt besonders gerne. Müssen wir über den 6. Platz überhaupt sprechen, über Machine Messiah aus dem Jahr 2017, denn ihr seid euch da komplett einig. So, ihr beide habt den 6. Platz vergeben, Rüdiger den 7.
Da möchte ich auf jeden Fall drüber sprechen, ja.
Ja. Na dann, fang an.
Also während The Mediator den Schützen Titel hatte, hat Machine Messiah das mit Abstand coolste Artwork, neben Arise, wie ich finde. Kam dementsprechend 2017 heraus und ja, ist ein folgerichtiger Schritt von diesen beiden Platten, die wir im Vorfeld besprochen haben, also The Mediator und Kairos. Wieder ein toller Schritt in eine sehr, sehr coole Richtung. Der Thrash Metal, der ist wieder komplett ausgeprägt. Songmaterial ist hervorragend. Ich liebe Phantom Self oder Iceberg Dances. Das sind richtig tolle Songs. Ich glaube, das habe ich auch schon von Songs von der Kairos erwähnt. Allerdings, auch hier spielt die Band wie aus einem Guss das Album. Das ist auch wirklich sehr homogen. Die Platte ist gut produziert. Da ist wieder ordentlich Wumms hinter. Und Derek Green singt sich wie in einen Rausch. Also generell macht der Junge seit 3, 4, 5 Platten einen außerordentlich sehr, sehr guten Job, der mir gut gefällt und der auch zu dieser etwas neueren Ausrichtung von Sepultura gut passt. Und dementsprechend ist Machine Messiah ein gutes bis sehr gutes Album, was natürlich so ein bisschen hinter den Großtaten hinterherhinkt, aber trotzdem absolut seine Daseinsberechtigung in der jüngsten Bandgeschichte hat.
Und Tobi, symphonische Elemente, gut oder schlecht?
Ich finde sie extrem gut. Ich musste mich noch gerade erholen davon, dass Marcel nicht gesagt hat, dass Chaos Indie das schönste Artwork hat. Ich kriege mich aber gleich wieder zusammen. Nein, also Machine Messiah war absolut vielseitig, ist, glaube ich, das Wort, was mir am ehesten zu dieser Platte einfällt, weil ich fand es unheimlich toll, dass sie diese symphonischen Elemente, die man ja auch schon auf Dante 21 mal so zwischendrin eingebaut hat, da aber eher so unter diesem Deckmantel-Konzeptalbum, jetzt aber halt als melodisches Element in ihren, ja, knallharten Thrash-Metal-Sound eingebaut haben und da dieser ganzen Platte irgendwie einen ganz neuen Sinn für Melodie verpasst haben, wenn man das bei einer Thrash-Metal-Band sagen darf, ohne sie uncool zu machen. Ja, und das sorgt halt irgendwie dafür, dass die Platte halt unheimlich eingängig ist. Also ich habe die das erste Mal gehört und fand sie aus dem Stegreif großartig. Iceberg Dances, wie Marcel schon erwähnt hat, ein ganz, ganz toller Song. Aber auch der Titeltrack Machine Messiah, I Am The Enemy. Ich sehe hier fast keine Ausfälle auf der Tracklist tatsächlich. Und ja, das war dann wirklich die Platte, die dann endgültig bei mir zementiert hat, dass ich definitiv die Derek Green Sepultura auf dem Blatt haben muss. Ganz tolles Album. Und zum Marcels Punkt mit der Produktion, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man Jens Bogren anruft und ihm das Album produzieren lässt. Da hat er vollkommen recht, die Produktion knallt unheimlich, ist dabei aber trotzdem vielschichtig genug, um auch diese symphonischen Elemente gut zur Geltung zu bringen. Also da ja, muss man wieder mal dem Jens den Hut ziehen, aber das ist nichts Neues. Der Mann hat so viele großartige Metal-Alben produziert, da kann man schon gar nicht mehr zählen.
Dass die Machine Messiah nicht nur bei uns ziemlich gleich abschneidet und da ziemlich weit vorne, also im vorderen Drittel der Diskografie landet, sondern auch bei der ganzen Redaktion ordentlich abgeschnitten hat, hat aus meiner Sicht mehrere Gründe. Nämlich, es ist nicht nur das Artwork, das irgendwie an Arise anknüpft, von der Optik, von der Aufteilung her und von der Symbolik, sondern es ist auch der Sound. Man bewegt sich hier nochmal ein Stück weiter in Richtung traditionellen Heavy Metal und Thrash Metal, als es schon bei den Vorgänger seit Kairos auf jeden Fall der Fall war. Sondern der Ansatz der Scheibe ist insgesamt melodischer ausgerichtet. Der Gesang ist manchmal viel klarer von Derek Green und er traut sich da wirklich mal Clean Vocals einzusetzen. Und es gibt auch hier mal einen Hauch Doom. Es gibt gewisse Crust-Punk-Einflüsse hier und da. Allgemein denke ich, Derek Green singt auf dem Album so vielseitig wie nie zuvor. Aber man muss sich keine Sorgen um ihn machen, sondern die derbe Thrashcore-Keule, die seine Stimme immer ausgezeichnet hat, die ist nur zur Genüge vorhanden. Und weitere ganz große Pluspunkte der Scheibe sind zum einen, wie Tobi schon angesprochen hat, die Produktion von Jens Bogren, die einfach perfekt sitzt. Hier ist super transparent produziert. Man hört wirklich alle Feinheiten und auch nochmal das Drumming von Eloy Casagrande, der hier wirklich angekommen ist in der Band. Man merkt es einfach in alle Bereiche dieser Scheibe, dass der Drummer jetzt wirklich Bock drauf hat, diese Band weiterzubringen und Teil dieser Band zu sein. Und das Drumming ist mal infernalisch, wenn es sein muss. Aber hier und da hat es auch wirklich eine ganz, ganz feine Dynamik und Vielseitigkeit, die Produktion dann auch noch ordentlich unterstreicht. Von daher, Machine Messiah, großartige Scheibe, und für mich sind die besten Songs neben dem Titelsong Silent Violence und Cyber God.
Die nächste Platte hat viel Diskussionsbedarf.
Oh ja.
Bevor wir da so richtig drauf eingehen.
Heiliger Bimbop.
Ja, Platz 5 ist die Roots aus 1996. Bevor wir über das Album an sich sprechen, Frage an euch, ist der Song Roots Bloody Roots größer als die Band?
Größer als die Phase der Band zu dieser Zeit.
Mhm. Ich glaube nicht größer als die Band. Ich glaube, dass Sepultura genug andere Highlights produziert hat, gerade auch in der Max-Phase, wie Arise, wie Beneath the Remains oder, also die Songs meine ich jetzt in dem Fall, oder auch halt eben Refuse Resist oder Territory, mein persönlicher Lieblingssong. Ich glaube nicht, dass der Song irgendwie die Band überragt, aber er lief lange Zeit Gefahr, so oft gespielt zu werden, um dieses Paranoid-Syndrom von Black Sabbath zu erwischen.
Mm, das sehe ich auch so. Also das ist natürlich der erste Song, der einem so einfällt, wenn man an Sepultura denkt und jetzt nicht so extremer Fan ist und alle Alben rauf und runter gehört hat oder so. Das ist so das Erste, was einem in den Sinn kommt. Aber wenn man dann noch so ein bisschen weiter guckt, Refuse Resist ist auch einer meiner Lieblingssongs von der Band, dann ist da doch noch ganz schön viel mehr, was dahinter steckt, wohingegen es andere Bands gibt, bei denen ich denke, dass manche nicht mal den Namen kennen. Also ich befürchte, dass Eskimo Callboy das passieren wird, dass Hyper Hyper einfach so riesig ist schon und noch weiterhin so abgefeiert wird, dass irgendwann jeder den Song kennt und aber ganz, ganz viele Leute dann den Bandnamen nicht kennen werden oder halt nicht diese Verbindung zu Eskimo Callboy hinbauen werden. Und wohingegen ich bei Sepultura schon sehe, dass Roots Bloody Roots direkt mit diesem Bandnamen verbunden ist. Also man kann das eine aus meiner Sicht nicht ohne das andere denken. Das funktioniert nicht. Insofern ist Roots Bloody Roots nicht größer als die Band. Oder hast du da eine andere Meinung zu?
Nö, definitiv nicht, ja. Habe ja immer gedacht, es wirft Schatten auf die Band, das Album, ja. Und der Song.
Okay. Ja, das sieht man auch an deiner Platzierung und an der Platzierung von Marcel. Ihr habt das Album beide auf den 12. Platz platziert. Johnny ist noch ein bisschen weiter nach unten gegangen auf Platz 14. Ich würde sagen, es ist ein recht mutiges Album mit diesen New-Metal-Elementen und was sie da noch an, ihr habt es, glaube ich, Tribal-Einflüssen genannt, mit reingebracht haben. Da Tobi was Nettes sagt, würde ich erstmal sagen, Rüdiger fängt an und dann macht Marcel weiter und dann kommt Tobi.
Für mich war Roots, Bloody Roots, der Song und auch damals das Album, als es erschien, sehr irritierend. Ja. Hat damals quasi alles gehabt, was man als traditionell orientierter Heavy-Metal-Fan nicht hören wollte. Die heruntergestimmte Gitarre, Dropdowns, Tribal-Drumming, die Chöre, die Tribal-Chöre, die Screamo-Vocals, die Pinch-Harmonics und so weiter und so fort. Ja, das auch Noise-Elemente, Pitch-Shifting mal an manche Stelle. Also alles, was man eigentlich mit New-Metal in Zusammenhang bringt und was man damals nicht hören wollte, wenn man eher von Judas Priest und Manowar und so weiter kam und Anfang der 90er dann sich eher in Richtung nordischer Black Metal entwickelt hat, war das so ein bisschen Feindbild. Ja. Viele Jahre später habe ich das dann doch irgendwie zu schätzen gelernt, weil, wie du gesagt hast, Pia doch ein mutiges und ein innovatives Album war und natürlich auch ein neuer Stil definiert hat, ein Stück weit. Insofern retrospektiv, ja, besser als von mir damals wahrgenommen worden ist, aber damals war es schon ein Schlag in die Fresse für Traditionalisten. Ja.
Was sagst du dazu, Marcel?
Ein Album, was sehr gut zum Artwork passt. Beides wirkt sehr befremdlich als Thrash-Metal-Band. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf deine eingangs erwähnte Frage eingehen. Und zwar, einer meiner besten Freunde, der Mike, der war 2006, war das, glaube ich, auf einem Konzert von den Flames in Oberhausen. Und als Vorgruppe war Sepultura da. Und er sagte dann, als wir uns ein paar Jahre später über dieses Konzert unterhalten haben, dass er einzig und allein wegen Roots Bloody Roots dann eben Sepultura sehen wollte und dann wieder gegangen ist, um wieder draußen mit seinen Leuten zu quatschen. Bei deiner eingangs erwähnten Frage muss ich nochmal an diese Anekdote denken und finde es halt sehr erschreckend, dass Sepultura im schlimmsten Fall auf diesen einen Song zu reduzieren ist. Weil es gibt so viele bessere Songs als Roots Bloody Roots. Versteht mich nicht falsch, das ist ein prima Opera, der auch alle Sepultura-Qualitäten mit sich bringt. Allerdings, das komplette Album ist sehr befremdlich, wenn man vorher Beneath the Remains, Arise und Chaos in die gehört hat. Klar, man will auch als Band nicht auf der Stelle treten und auch gerade aufgrund des geografischen Backgrounds ist es mutig und auch interessant, so Tribal-Einflüsse mit einfließen zu lassen. Aber als beinharter Thrash-Metal-Fan, als relativ, bitte nicht falsch verstehen, sturer Thrash-Metal-Fan, wie ich einer bin, sind eben diese Einflüsse recht fremd und kann mich auch bis zum heutigen Zeitpunkt schwer mit den Songs anfreunden. Roots Bloody Roots ist ein cooler Song, ja, aber man darf definitiv Sepultura nicht auf diesen einen Song oder auf dieses eine Album dann reduzieren. Also Straight Hate ist beispielsweise auch ein sehr cooles Lied. Allerdings fragt man sich sehr, sehr häufig auf diesem Album, wohin dann überhaupt die Reise gehen soll, was überhaupt die Band dazu bewogen hat, solch einen Kurswechsel anzuregen und inwiefern da eventuell auch schon dieser Zwiespalt innerhalb der Band dann schon mal dazu beigetragen hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Album ist für sich vielleicht in Ordnung. Ich kann mich schwer damit anfreunden. Ich kann mich schwer mit den Tribal-Einflüssen anfreunden. So ein paar Glanzpunkte hat es, aber das war es dann auch schon. Tobi, wie sieht's aus?
Ja, also ich fühle mich hier irgendwie wie im falschen Film. Das habe ich mich aber auch schon bei den Diskussionen im Vorfeld irgendwie gefühlt. Ich liebe die Roots, abgöttisch, diese Platte. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich, wie gesagt, mit der Under Pale Grey Sky zu Sepultura gekommen bin und Roots so mehr oder minder 90% der Setlist ausmacht. Aber auch sonst, ich bin halt wahrscheinlich auch einfach im Gegensatz zu unseren traditionalistischen Freunden in der Runde, halt, ich bin ein großer New-Metal-Fan. Ich mag Deftones, ich mag Korn, ich mag dieses Pitch-Shifting, ich mag die tiefer gestimmten Gitarren, ich mag diesen bouncy Drum-Beat, den Sepultura hier ja auch übernommen haben. Als ich die Roots das erste Mal gehört habe, das war damals genau mein Ding. Dann war natürlich auch Jonathan Davis ist ja auf Look Away als Gast noch mit dabei und auch David Silvera, der Drummer von Korn, spielt auf Ratamahatta mit. Das war natürlich dann für mich auch direkt schon eine Empfehlung damals, praktisch mehr oder minder. Und ja, ich liebe das Album bis heute. Und ich glaube, ich habe es auch im Artikel geschrieben, ich würde das Album als musikalisches Einhorn bezeichnen. Hab den Begriff da im Artikel gewählt. Weil ich finde, weder Sepultura noch irgendeine andere Band hat jemals ein Album gemacht, das auch nur im Ansatz wie Roots klingt. Diese Mix aus New Metal, den Thrash Metal Wurzeln und ja diesem Tribal Einfluss aus ihrer Heimat praktisch, habe ich so nie wieder gehört. Und allein das macht für mich Roots zu so einem Standout-Album in der Geschichte von Sepultura. Mein Platz 2 unterschreibe ich auch so. Die Chaos ID hat ganz knapp die Nase vorne. Aber ja, von vorne bis hinten ein großartiges Album, das ich von Start to Finish hören kann. Und ja, mein Traum ist in Erfüllung gegangen vor ein paar Jahren. Da habe ich Igor und Max zusammen gesehen, wie sie das Album von vorne bis hinten gespielt haben. Und auch das, die Show war großartig. Das war irgendwie wie so eine Zeitreise zurück in eine Zeit, die ich nicht mal erlebt habe, 1995. Da war ich nämlich noch kein Metal-Fan und hatte keine Chance, Sepultura zu erleben.
Aber allein Max und Igor nochmal zusammen auf der Bühne zu sehen und alte Sepultura-Songs zu performen, das fand ich absolut großartig. Ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal ein Live-Video von Arise angehört. Ich glaube, das war Cavalera Conspiracy. Großartig, was für eine Wucht dahinter steckt. Absolut großartig. Das ist halt ein eingespieltes Team, das sind Brüder und das merkt man auch in jeder einzelnen Phase.
Möchte von euch beiden noch jemand was gegen die Roots sagen?
Hey!
Ich bin da aber Tobis Meinung, wenn er sagt, musikalisches Einhorn. Die Begründung dahinter, die ist auf jeden Fall richtig. Auf jeden Fall ist Roots ein Album, was keine Thrash-Metal-Band davor oder danach so in dieser Form rausgebracht hat. Aber das ist kein Grund, es zu mögen. In meinem Fall.
Naja, also ich muss aus heutiger Sicht sogar sagen, ich kann es heute schon genießen, das Album. Das macht mir heute schon Spaß, wenn ich es höre. Auch die abgefahrenen Parts und auch die längeren Instrumentalparts. Bloß aus der damaligen Sicht wollte ich das halt gar nicht hören, solche Musik. Und das hat dann da so eine gewisse Ablehnungshaltung herbeigeführt und die sich inzwischen aber aufgelöst hat. Ich habe das ja auch jetzt für diese ganze Diskografie-Geschichte nochmal öfters angehört, das Album. Und ja, ich habe nicht nur Spaß an Roots, Bloody Roots und dann Ratamahata, sondern ich kann mir das am Stück gut anhören, ohne dass ich Magengrimmen kriege. Ja. Aber die Klassiker sind für mich halt dann doch andere.
Quadra ist unser Platz 4. Ich spare mir jetzt mal Wortwitze über Platz 4 und den Albumtitel. Das Album ist 2020 rausgekommen, also noch ganz, ganz jung. Und das ist sehr überraschend, dass ein aktuelles Album bei einem PowerMetal.de Diskografie-Check so weit oben steht. Ja, ich verweise mal, die Rezension zu dem Album findet ihr auch bei powermetal.de. Ich glaube, es ist auch im Soundcheck gewesen, oder?
Genau, ja. Es war im Januar-Soundcheck letztes Jahr.
Und es ist bei allen, die beim Diskografie-Check mitgemacht haben, in den Top 6 gelandet. Die Platzierung hat Rüdiger auch gewählt, den 6. Bei Tobi ist es der 5. Platz und bei Marcel der 4. Jetzt gehen wir mal von oben nach unten. Marcel, 4. Platz.
Quadra ist für mich das beste Album der Derek Green Ära. Das ist das aktuelle Album von Sepultura und ich liebe es bis heute. Das ist flüssig, homogen, in sich stimmig und hebt sich auch nochmal konsequent von den vorherigen Alben wie Machine Messiah oder auch Kairos oder The Mediator konsequent ab. Hat unheimlich geiles Songmaterial, die Produktion, die ist wuchtig, die Band, die ist ein absolut eingespieltes Team, auch in dieser Besetzung ist sie ja auch schon einige Jahre aktiv. Trotzdem agiert sie nicht auf totgetrampelten Faden. Also man entdeckt auch in Songs wie Isolation, Last Time oder Raging Void immer noch so ein paar Fragmente, wo man diese Aha-Momente für sich erlebt. Isolation ist mein Top 5 Song von Sepultura. Der hat mich als Opener von Quadra absolut gegen die Wand geblasen. Das hat das Album für mich ab der ersten Sekunde sperrangelweit aufgemacht. Ich höre es heute immer noch. Hat ein gutes Artwork. Das Artwork ist vielleicht auf dem ersten Blick ein bisschen minimalistisch. Allerdings, wenn man sich mal die Songs, die Atmosphäre, diese ganz, ganz coole, dichte Atmosphäre anhört, sowie auch natürlich den Titel, ist es absolut stimmig. Generell ein sehr, sehr stimmiges Gesamtpaket. Quadra kann ich jedem Thrash-Metal-Fan, jedem Modern Thrash-Metal-Fan wärmstens ans Herz legen. Es ist halt kein Arise oder Chaos AD Part 2. Das will auch keiner. Derek Green ist ein fabelhafter Sänger, hat sich als absolut guter und kongenialer Frontmann empor erhoben. Und insofern Quadra, beide Daumen hoch. Haben sie klasse gemacht. Super.
Tobi, was meinst du?
Ich finde ja, dass das Album so alles zusammenbringt, was die neuen Sepultura versucht haben zu machen und was sie auch vor allen Dingen in den letzten Jahren gut gemacht haben. Da hat ja Kisser auch selber mal gesagt, dass das so ein bisschen mit diesem Albumkonzept um die 4 zusammenhängt und dass sie selber versucht haben, so ein bisschen diese 4 Bandphasen praktisch, die Phase um Beneath the Remains und Arise rum, die Phase um Roots rum, die Phase ja später um Machine Messiah rum mit diesen symphonischen Elementen, und auch diese Phase um Nation rum, eher so diesen Hardcore-Einfluss, alles unter einen Hut zu bringen. Und ich finde, das hat überraschend gut geklappt. Das Album ist unheimlich vielseitig, dabei aber nie irgendwie so lastig in eine Richtung, dass es einem auf die Nerven gehen würde. Also Derek Green fällt nicht in sein wütendes, stumpfsinniges Gebrülle der Ruhrberg-Zeiten zurück, sondern es ist immer, ja, sie schaffen einfach diesen Grenzgang zwischen all diesen verschiedenen Phasen großartig auf den Punkt zu bringen auf dieser Platte. Und ja, ganz viele Highlights. Marcel hat einen, meinen Lieblingssong noch nicht gesagt, Guardians of Earth. wirklich verrückter Song mit den Akustikgitarren und der so ein bisschen, ja, weird anfängt und sich dann aber zu so einem Thrash-Metal-Hammer entwickelt, einem sehr melodischen Thrash-Metal-Hammer, um dann im Mittelteil nochmal so ein bisschen abzudrehen. Also ja, ganz, ganz tolles Songmaterial, überraschend vielschichtiges Songwriting für Sepultura, die ja sonst auch gerne mal sehr geradlinig und sehr auf den Punkt sind, sehr kurz, kurze Songs. Ja, Album hat mich restlos überzeugt und ja, ich denke tatsächlich darüber nach. Ich denke nicht nur darüber nach, ich werde tatsächlich, so denn unsere aktuelle Pandemielage möchte, ja, im Herbst auf der Tour dabei sein. Das erste Mal, seitdem Derek Green das Mikro in der Hand hat. Und ja, das will was heißen, wenn mich dieser Diskografie-Check und gerade auch diese letzten, ja, 3-4 Alben dazu gebracht haben, dass ich jetzt tatsächlich dann wieder zum Sepultura-Konzertgänger werde.
Boah, ich hoffe es so sehr. Insbesondere mit diesem Mega-Package mit Crowbar und Sacred Reich. Das kann einfach nur geil werden.
Wäre ich auf jeden Fall out of bay. Hoffen wir das Beste. Ansonsten später.
Was sagst du denn zu Quadra, Rüdiger?
Ja, ich kann mich im Prinzip bloß anschließen, die beiden Kollegen. Wenn man die Scheibe anspielt bei den ersten paar Takte, denkt man vielleicht noch, wow, so nah an Beneath the Remains waren die Jungs schon ewig nimmer. Aber das ist auch nur ein ganz kurzer Eindruck. Wenn man ein bisschen genauer hinhört und wenn man die Platte dann ins Laufen kommt, dann merkt man, dass da sehr viel mehr drin steckt. So wie es der Tobi auch schon gesagt hat, eben aus allen Phasen Elemente, aber auch neue Elemente, die man so von Sepultura in der Form noch nicht gehört hat oder selten. Ja, da tauchen wieder Orchestrierungen auf. Man hat auch mal einen Soprangesang, einen Chorgesang. Und das wirkt aber nicht aufgesetzt, sondern das passt trotzdem voll zum Sound. Aber als Kontrast dazu tauchen auch hier und da mal wieder so ein paar Tribal Percussion Sachen auf. Und im instrumentalen Bereich passiert allgemein sehr, sehr, sehr viel, wo heraussticht so Drumfills von Eloy und auch ein paar Bassläufe von Paolo, die Sache schlüssig und homogen macht und die unterschiedliche Parts super verbindet. Also für mich ist die Quadra der Pokerschlag schlechthin nach der Dante 21. Also die Dante 21 war für mich so ein richtiges Ausrufezeichen in der Diskografie. Bis dahin viele gute Alben, aber das ist dann das nächste Highlight. Und ich finde auch, dass die Band für eine Band mit 37 Jahren auf dem Buckel auf der Scheibe wahnsinnig frisch klingt, auch von der Produktion her und so. Der Drive ist hier wirklich beeindruckend, finde ich, von dem Album.
Ich hätte da noch eine Frage in die Runde und vielleicht speziell an dich, Rüdiger, so gesehen als etwas längerer Zeitzeuge als jetzt Tobi und ich. Hättest du Quadra in dieser Form von Sepultura erwartet oder war das überraschend für dich?
Überraschend insofern, dass sie in Sachen Qualität nochmal eins draufgesetzt haben gegenüber die Vorgänger, die ich schon relativ gut oder sehr gut gefunden habe. Aber so von zur stilistischen Entwicklung her finde ich es relativ schlüssig, das Album. Vom Stil her und von der Richtung, in die die Band sich bewegt, finde ich es nicht so mega überraschend, aber die Qualität und die Frische, mit der die Musiker das rüberbringen, ist wirklich echt beeindruckend, finde ich. Also insoweit absolute Überraschung. Mhm.
Ich kann nichts dazu sagen, ich habe das Album nicht gehört.
Nachholen, unbedingt.
Ja.
Hast du noch was dazu zu sagen, Tobi?
Tatsächlich habe ich den Kollegen nichts hinzuzufügen.
Dann sind wir jetzt, Trommelwirbel, bei Platz 321.
Wir sind auf unseren Treppchen angelangt.
Mhm. Und erstaunlich homogenes Bild, wie eben auf Quadra auch schon, das setzt sich jetzt so ein bisschen fort. Also der größte Clash war natürlich bei Roots, das haben wir jetzt nicht mehr. Es geht weiter mit Beneath the Remains aus dem Jahr 1998 und wer die Diskografie von Sepultura kennt, ja, dem wird jetzt auch auffallen, welche drei Alben noch fehlen, beziehungsweise welche zwei jetzt noch. Die Beneath the Remains ist zweimal auf dem ersten Platz gelandet. Einmal davon ist bei Rüdiger und bei Marcel ist es der dritte Platz. Bei dir, Tobi, ist es der vierte und du hast was zu sagen zum Cover-Artwork.
Die ganzen drei, ja, wenn man die Roots vielleicht noch dazu zählen will, aber alles von Beneath the Remains über Arise bis Chaos AD sind für mich so ultra ikonische Metal-Cover-Artworks. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie sonderbar bin, das kann die Runde gleich beantworten, aber ich finde die alle drei großartig und das ist ja auch alles drei der gleiche Cover-Künstler gewesen, Michael Whelan. Und ja, eigentlich sollte es eigentlich sogar, glaube ich, ein anderes Motiv werden, dass sich Igor hat tätowieren lassen sogar zum Teil, aber die Plattenfirma hat es dann umgeschwenkt und ja, in meinen Augen eigentlich aufs richtige Artwork. Ich finde das Artwork unheimlich schlicht, aber trotzdem großartig. Ich weiß nicht, wie seht ihr beiden das?
Ja, da werde ich auf jeden Fall zustimmen müssen, zumal die Artworks ja aus der Feder oder aus dem Pinsel des gleichen Künstlers sind, wie alle Artworks von meiner absoluten Lieblingsband Cirith Ungol. Ja, also bin großer Fan von Michael Whelan. Bei mir hängt da ein Michael Whelan im Wohnzimmer. Die Covers sind der Wahnsinn. Absolut.
Absolut. Ich kann dir da auch nur, oder ich kann euch nur zustimmen. Das sind sehr vieldeutige Artworks und die passen so unheimlich gut zu der generellen Ausrichtung von Sepultura. Ein Artwork von diesen kommenden drei Alben ziert auch eins meiner Lieblingsshirts. Insofern muss ich es ja geil finden, sonst würde ich es ja auch nicht tragen.
Ich kann nur dazu sagen, mich haut es jetzt nicht unbedingt um. Es ist nicht das, was ich so gerne auf einem Cover sehe. Muss aber zustimmen, es ist definitiv ein Artwork, das den Namen Artwork verdient. Ich renne nicht schreiend weg, wenn ich das sehe. Also ich würde es mir nicht aufhängen. Ich würde mir kein T-Shirt damit kaufen. Das Artwork wäre nicht der Grund für mich, mir deswegen eine Schallplatte zu kaufen, um mir das irgendwo hinzuhängen oder ähnliches. Tut mir leid, da bin ich raus. Was sagt ihr denn musikalisch zu der Beneath the Remains? Fang doch auch nochmal an, Tobi.
Ja, Beneath the Remains, logische Fortentwicklung der Schizophrenia davor. Klassischer Thrash-Metal eigentlich. Also wenn ich Thrash-Metal definieren müsste, wie ich ihn mag, dann würde da die Beneath the Remains definitiv auf der Liste auftauchen. Allerdings, ja, bei mir selber von diesen ikonischen vier Alben, die da Ende der 80er, Anfang der 90er entstanden sind, wenn man die Roots wie in meinem Fall mitzählt, ansonsten sind es drei, noch das Schwächste, weil ich halt finde, dass nach den ersten vier Songs schon so ein bisschen, ja, die Qualität abbaut. Klar, Beneath the Remains, Inner Self, Stronger Than Hate und Mass Hypnosis, muss man nicht drüber diskutieren, absolute Klassiker, aber dann hinten raus, Lobotomy, Hungry, Primitive Future, die geben mir nicht so viel, wie es andere Songs aus der Sepultura-Phase getan haben. Endet trotzdem bei mir am Ende noch sehr weit oben in der Liste, aber ja, nicht, kann mit Arise und der Chaos ID, die wir auch noch besprechen werden, nicht ganz mithalten. Ich nehme an, das sieht Rüdiger definitiv anders.
In der Tat sieht er das anders, ja. Nicht umsonst ist er auf meinem, auf meinem Platz Nummer 1. Den ersten Grund haben wir schon genannt. Das Artwork war ein Eyecatcher damals für mich. Nicht zuletzt eben wegen der Vorgeschichte, weil ich den Künstler auch schon von anderen Artworks her gekannt habe. Der zweite Punkt war dann auch damals eine sehr übliche Art und Weise, mit der Band in Kontakt zu kommen. Nämlich man hat auf dem Headbangers Ball bei MTV den Videoclip zu Inner Self gesehen und war damals als 14- oder 15-Jähriger ziemlich beeindruckt von dem Videoclip und von dem Sound, den die Band da zelebriert hat. Und ganz wichtig ist dann noch, für die Sepultura-Diskografie aus meiner Sicht ist, dass mit diesem Album die Band, wie du auch schon angedeutet hast, Tobi, den Schritt geschafft hat, von generisch guter Thrash-Death-Black-Metal-Band der 80er sich zu einer eigenständigen Größe zu entwickeln. Und sie haben dann einfach den Exoten-Bonus gar nicht mehr gebraucht, sondern das war ein richtig, richtig gutes Thrash-Metal-Album und man muss sich mit dem Album nimmer hinter Exodus, Megadeth, Creator oder ähnliche Bands verstecke, sondern war auf Augenhöhe. Ja, was ich ein Stück weit nachvollziehen kann, ist, dass tatsächlich die Qualität im hinteren Drittel der Scheibe ein bisschen nachlässt, aber spielt für mich in dem Fall keine Rolle, weil die einfach sehr, sehr prägend war damals und für mich absolut die Nummer 1 im Sepultura-Kosmos.
Ich spoiler mal, also Marcel hat 3-2-1 in der Reihenfolge gewählt, wie es auch am Ende war. Somit auch die Beneath the Remains auf den dritten Platz.
Marcel ist also unser Konsensredakteur. Ne?
Quasi.
Ja, immer. Immer und überall. Der Referenzredakteur von PowerMetal.de.
An mir sollte sich eigentlich jeder orientieren. Das war eigentlich ganz klar. Von daher Roots ganz weit unten, ne, mein lieber Tobi?
Nein. Ja, ja, genau.
Aber ich glaube, anders als bei Roots sind Tobi und ich bei Beneath the Remains eigentlich auf einem Nenner. Auf Schizophrenia hat die Band angefangen, so die Quintessenz des Thrash Metals, so wie wir ihn dann quasi in den Folgejahren kennengelernt haben, herauszukristallisieren. Und auf Beneath the Remains, auf dem Drittwerk, auf dem so gesehen Make It or Break It Album, hat es dann geschafft, dass das Album beginnt mit einem unheimlich unheilvollen Akustikgitarren-Intro und dann bricht quasi die Hölle über einen hinein. Und die Songs, die sind einfach unheimlich brutal, aber trotzdem elegant, filigran und spielfreudig. Also die Band, die zieht konsequent ihr Ding durch. Nichts ist mehr von Death Metal oder Hardcore oder so zu sehen, sondern hier regiert einzig und allein dieser lupenreine Thrash Metal, so wie ich ihn halt auch am liebsten habe. Und mit Inner Self oder Primitive Future oder dieser Machtdemonstration von Mass Hypnosis, das sind einfach Must-Haves für alle Thrash Metal Fans. Und ja, ohne Beneath the Remains hätte es wahrscheinlich dann die nachfolgenden Alben definitiv nicht gegeben. Insofern bin ich dem Album und der Band auch sehr, sehr dankbar, dass es so klingt, wie es klingt, dass sie so klingt, wie sie klingt, eben so wie Sepultura, so wie ich sie auch damals quasi in mein Herz geschlossen habe.
Ich nutze den Übergang zum nächsten Album mal, um etwas Eigenwerbung zu machen. Auf der Beneath the Remains ist der Song Lobotomy drauf. Und eine andere Band, zu der wir einen Diskografie-Check gemacht haben, hat einen Song namens Lobotomy. Gemeinsamkeiten komplett zufällig, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall haben wir ausgiebig über Children of Bodom gesprochen und wir haben auch schon mal ausgiebig über Halloween gesprochen. Also wenn ihr jetzt Spaß habt mit diesem Diskografie-Check, die anderen beiden sind auch sehr hörenswert und ich denke, da kommen noch so ein paar dazu in nächster Zeit. Jetzt kommt die große Auflösung, Platz 2 und 1. Es sind ja noch Chaos AD und Arise übrig. Und ja, das jüngere Album hat hier den kürzeren gezogen. Die Chaos AD von 1993 ist auf dem zweiten Platz gelandet. Wieder ist es Johnny, der das Album hier ein bisschen runterzieht. Der hat das Album auf den achten Platz gewählt. Alle anderen haben es in den Top 4. Zweimal ist es auf Platz 1 gelandet. Ja, der absolute Überhit, wir haben ihn vorhin schon mal kurz angesprochen, Refuse Resist. Rüdiger hat den dritten Platz genommen, Marcel den zweiten und Tobi, bei dir ist es der erste geworden. Deine Lobeshymne zu Chaos AD, bitte.
Ich bin immer noch enttäuscht, dass es nicht den ersten Platz geschafft hat am Ende. Es war dann am Ende ja sogar relativ eindeutig für Arise. Da muss man jetzt dann niemand, muss man jetzt ja kein Mathematiker mehr sein, um zu wissen, wer den ersten Platz hat. Das Artwork für mich, ich weiß, dass Marcel das anders sieht, wie er vorhin schon angedeutet hat, dass er die Arise da weiter vorne sieht, aber das Artwork von der Chaos AD, also als ich die das erste Mal in die Hand genommen habe, ich weiß nicht, wie lange ich dieses Cover-Artwork angestarrt habe. So ein großartiges, vieldeutiges Bild, das der Michael Whelan da gezaubert hat. Großartig und ja, wie so oft, wenn das Cover-Artwork großartig ist, dann ist auch oftmals die Platte dahinter großartig und ich muss sagen, das eröffnende Triple aus Refuse, Resist, Territory und Slave New World, I'm sold, wenn ich das gehört habe, da großartig und ja, hat mit mir, du hast jetzt Refuse, Resist erwähnt, Pia, ich finde ja, dass Territory der Übersong der Platte ist. Wenn ich das Drumming da von Igor Cavalera höre mit diesem leichten Tribal-Touch und diesem Groove, den er damit reinlegt in dieses doch druckvolle Thrash-Metal-Drumming, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Ja, und hinten raus dann auch noch ein paar meiner Highlights, We Who Are Not As Others, dieser ja quasi Instrumental-Track, der mich so wieder so ein bisschen an meine Call of Cthulhu, Orion Sachen erinnert so ein bisschen, auch wenn er nicht ganz an das Niveau dieser beiden Songs rankommt, aber ich mag halt diese Thrash-Metal-Instrumentals unheimlich gerne. Da zeigt sich dann noch das erste Mal so Sachen wie Biotech is Godzilla, so dieser Hardcore-Einschlag, der dann später bei Sepultura durchkommen sollte. Ich kann durchaus verstehen, warum halt so jemand wie Johnny, halt eher so traditionalistisch eingestellte Leute diese Platte nicht so mögen, weil da dieser Pantera Groove Metal Einfluss schon mit reinkam, der mir aber halt persönlich gefällt und ja, deswegen trifft die Platte dieser Grenzgänger zwischen dem alten Thrash Metal Sound und dem Roots Sound irgendwie bei mir voll den Nerv, ja, und ist mein absolutes Lieblings-Sepultura Album aller Zeiten.
Kannst du kurz mal erklären, was ein Tribal Sound ist?
Es ist wirklich schwer zu erklären. Es ist halt der Groove, ne? Ja, es ist halt für uns Mitteleuropäer oder ja auch generell für uns, die mit eher den klassischen Popkultur-Musikrichtungen aufgewachsen sind, also alles dem, was aus dem Blues und sowas entstanden ist, einfach ein ganz komisches Verständnis von Rhythmus. Einfach ein ganz anderes als dieser klassische 4-4-3-4, den wir halt kennen aus der Populärmusik unserer Kultur. Die Native Americans, die da einfach nichts mit zu tun hatten mit diesen, oder die vor diesen Einflüssen geschützt waren, hatten halt einfach ein ganz anderes Verständnis von Rhythmus, der halt auch gar nicht so zwingend in diese klassischen Taktmuster passen muss. Und das ist halt was so Igor halt irgendwie gerade mit seiner Arbeit auf den Toms halt so verinnerlicht hat und was halt einfach diesen straighten Thrash-Beat so ein bisschen in diese, ja, Latin American-Richtung rückt.
Ich meine, er hat sich damals auch ausbilden lassen, oder wenn mich nicht alles täuscht, von Native Americans, die diese Art des Trommelns ihm beigebracht haben. Also da erinnere mich an irgendwelche Videoreportagen damals aus den Mid-90er, ja.
Spannend, spannend. Marcel, Chaos AD, um da mal den Faden wieder aufzunehmen.
Das ist einfach ein großartiges Album, Chaos AD. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Fünfte Album von Sepultura, ein absoluter Volltreffer. Mein persönlicher Lieblingssong ist Propaganda. Das ist eine absolute Wuchtbrumme, die speziell live Berge versetzen kann. Und man muss sich einfach mal diesen Ideenreichtum der Band so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Refuse, Resist beginnt mit dem Herzschlag vom damals noch ungeborenen Kind von Max, das er dann aufgenommen hat. Territory ist für Tobi vollkommen zu Recht das Aushängeschild von KOCD. Biotech is Godzilla ist ein Hardcore-Brecher vor dem Herrn. Und generell sind es einfach 12 Songs, die die Quintessenz des Thrash-Metals, das, was vorher auch schon Beneath the Remains ausgedrückt hat, sehr, sehr gut herauskristallisiert. Steht für mich persönlich nicht auf einer Ebene mit einem anderen Album, auf das wir noch eingehen werden. Allerdings ein ganz, ganz hoher Ideenreichtum. Die verschiedensten Facetten des aber puren Thrash-Metals kommen wunderbar zur Geltung. Der Sound, der ist zeitlos, die Band, die spielt sich wie in einen Rausch, und für mich ist halt diese Besetzung bestehen aus Max und Igor Cavalera, Paul Quinto und Andreas Kisser, die Sepultura-Besetzung, wie sie im Buche steht. Ganz gleich, wie gut auch Derek Green wirklich jetzt im Laufe der letzten Alben in das Konzept Sepultura hineingepasst hat, egal wie außergewöhnlich und wie gut er wirklich dazu geschautet hat, aber das ist diese Besetzung, die immer noch Berge versetzen könnte und Berge versetzt hat und vielleicht nicht den größten, aber einen sehr, sehr großen Berg eben mit Chaos AD versetzt hat. Großartiges Album, ganz, ganz klasse.
Rüdiger, was meinst du zu der Scheibe?
Zunächst mal trete ich zur Ehrerettung vom Johnny an. Ich teile zwar seine Meinung nicht, aber ich weiß, woher sie kommt. Wenn man damals Beneath the Remains völlig begeistert aufgenommen hat und im Anschluss Arise auch noch, dann war natürlich Chaos AD schon erstmal so ein Schritt weg von dem, was man damals lieb gewonnen gehabt hat, weil es aus diesem 100% Thrash Metal ausbricht, weil es einfach neue, innovative Elemente mit reinbringt. Das Tribal Drumming haben wir jetzt erwähnt, die Hardcore-Elemente, den Post-Thrash oder den Groove-Thrash von Pantera und so, diese Richtung hat man natürlich skeptisch beäugt, wenn man sich als Traditionalist betrachtet hat. Deswegen mögen es auch heute viele noch nicht, weil sie damit natürlich eine Band verloren haben, die sie davor cool gefunden haben. Aber mich begeistert das Album trotzdem. Es hat zwar einen Trend ausgelöst, der mir nicht viel gibt oder der mich nie begeistert hat, aber dieses Album an und für sich, dieses eine Album, macht es halt so gut. Vom Songwriting her so perfekt, von der Attitüde her so perfekt und eben mit diesem klassischen Line-Up, das so super homogen gewirkt hat zu der Zeit, dass es keine Wünsche offen lässt, das Album. Und auch die Songs, jeder Song oder fast jeder Song ist ein Killer. Auch instrumental mit Tribal Drums wie Kiowas, was ich mir normal nie anhören würde, freiwillig. Ja. auf der Scheibe passt es absolut und nimmt mit. Also die Scheibe ist Sepultura pur und für mich absolut ganz großes Album in dieser Diskografie.
Ja, das kann nur noch der erste Platz toppen, würde ich sagen. Und wer jetzt alles durchgegangen ist, weiß natürlich, dass es die Arise ist von 1991, die auch ziemlich eindeutig da oben ist. Nämlich ist sie viermal auf Platz 1 gewählt worden, unter anderem von Johnny. Dreimal ist sie auf den zweiten Platz gelandet. Damit sind wir schon 7 von insgesamt 8 Diskografie-Checkern. Und ja, Tobi, du bist so ein bisschen der Ausreißer nach unten, wobei man bei einem Platz 3 kaum von Ausreißer sprechen kann. Trotzdem übergebe ich dir jetzt mal das Wort.
Ja, das ist auch wirklich schwierig. Bei mir sind es die 4 Alben da in den 90ern, Anfang der 90er, Ende der 80er. Da ist es echt schwer, ein Ranking zu machen, weil die alle wirklich großartig sind. Die Arise, ich bin halt auch nicht so der Ultra-Thrash-Metal-Fan, deswegen komme ich halt auch eher bei Sepultura aus dieser Roots-Chaos-AD-Phase, wo sie halt schon eher so ein bisschen Einflüsse aus anderen Musikrichtungen mit reingenommen haben. Aber wenn man es dann jetzt nochmal hört, das Album ist von vorne bis hinten, das ist eine dieser wenigen Platten, ähnlich wie die Chaos-AD für mich zumindest, die man einfach einlegt, auf Play drückt, durchhört, ohne irgendwann mal auch nur den Gedanken an die Skip-Taste zu verlieren. Klassiker, soweit das Auge reicht, Arise, muss man nicht länger drüber reden über den Song, glaube ich. Wer den noch nicht gehört hat, der muss irgendwie unter einem riesen Stein gelebt haben oder mag einfach gar keinen Metal. Und ja, auch wieder Sachen wie Under Siege finde ich super. Hinten Infected Voice, also das Album verliert halt im Gegensatz zu Beneath the Remains nach hinten raus nichts von seiner Qualität. Die Songs sind alle Killer Und ja, deswegen kann ich das auch problemlos unterschreiben, dass die Redaktion das auf Platz 1 gewählt hat, auch wenn ich selber vielleicht Chaos Eddy vielleicht noch ein bisschen weiter vorne gesehen hätte.
Rüdiger, bei dir ist es der zweite Platz.
Ja, und zwar ganz, ganz knapp. Also ich würde sagen, man braucht eigentlich Fotofinish zwischen Beneath the Remains und Arise. Und selbst da muss man dann noch mit der Lupe nachgucken, wer jetzt wirklich den Zentimeter vorne war. Und es kann auch durchaus mal andersrum ausgehen. Also das ist jetzt nicht ein Stein gemeißelt, dass bei mir die Beneath immer und ewig vor Arise stehen muss, sondern die sind wirklich sehr, sehr nah beieinander von der Qualität her. Die Arise finde ich ein Stück weit härter, vom Gesang her auch etwas darüber. Sie geht ein Stück weit mehr in Richtung Death Metal, finde ich, als der Vorgänger. Aber nicht im Death Metal in dem wilde, ungezügelte Sinne wie früher, sondern schon kontrollierter, fokussierter, zielstrebiger. Ja, wie der Tobi schon gesagt hat, vom Songwriting her ist halt hier auch alles erstklassig. Ja. Das sind Songs, die bleiben ewig im Kopf. Hört man immer gern an, das Album.
Ich würde sagen, wir beenden diesen Diskografie-Check mit einer Lobeshymne, die bei der Platzierung natürlich von Marcel kommen wird.
Natürlich. Ich liebe Thrash Metal. Ich liebe Thrash Metal aus Deutschland, aus US-amerikanischen Richtungen, aus Griechenland. Aber wenn ich mir wirklich ein Album heraussuchen dürfte, dann wäre es Arise von Sepultura. Das Album klingt wie aus einem Guss und ist von vorne bis hinten perfekt. Das fängt beim Artwork an. Für mich das viel deutungswürdigste Artwork, was Sepultura herausgebracht haben. Ich glaube, da geht Tobi zwar nicht d'accord, aber kann zumindest meine Herangehensweise sehr gut verstehen. Und ich finde auch, dieses Album bringt diese fast schon brutale, heiße Sonne Brasiliens wunderbar rüber. Man kennt das Titelstück in- und auswendig und trotzdem habe ich immer noch diesen innigen Wunsch und Drang, fast schon eine Sucht, nach unserer Folge jetzt nochmal Arise aufzulegen. Beginnend mit diesem unheilvollen Intro, was dann in dieses markante Riffing übergeht. Und das ist zwar ein sehr simples, aber markantes Riffing. Und dazu gehört dann auch das unheimlich kräftig wirkende Desperate Cry, Dead Embryotic Cells. Man hat aber auch Subtraction, man hat das durch Percussions verfeinerte Altered State. Ich kann von vorn bis hinten so weitermachen. Also ich meine, ich habe ja auch damals, das war 2011, habe ich eine Rezension zu dem Album geschrieben und ich würde keinen einzigen Deut davon abweichen. Das ist ein Thrash-Metal-Album, das ist zeitlos, das ist von vorne bis hinten perfekt und alle die, die auch nur ansatzweise auf härtere Musik stehen, müssen dieses Album einfach im heimischen Regal haben. Und am liebsten natürlich dann auch auf Schallplatte, weil man dadurch den Sound noch ein bisschen besser herauskristallisieren kann und weil dieses unheimliche geile Artwork, was dann auch meine dicke Pocke dann ziert, auch sehr, sehr gut zum Vorschein kommt. Insofern ein absoluter Meilenstein, den Sepultura anno 1991 in Südamerika da ausgrub. Ich liebe dieses Album, dadurch liebe ich auch Thrash Metal. Vielen Dank.
Wenn ihr keinen CD-Player mehr besitzt, so wie ich, ist es auch völlig okay, wenn ihr das Album einfach eurer digitalen Bibliothek hinzufügt.
Ausnahmsweise.
Vielen Dank. Ich habe viel gelernt über Sepultura. Ich habe mich, wie vielleicht einige, die uns hier zuhören, vorher nicht wirklich eingehend mit der Band an sich beschäftigt. Natürlich kennt man einige Alben, man kennt einige Hits und so weiter und so fort. Aber das war gerade ein sehr schöner Rundumschlag und macht auf jeden Fall Lust, sich die Alben, gerade das letzte Drittel, doch nochmal der Bibliothek hinzuzufügen, beziehungsweise da nochmal durchzuhören. Vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Fand ich auch. Dankeschön.
Ja, definitiv.
Ja, war super.
Bleibt noch eine andere Kategorie, die mir immer sehr viel Spaß macht und heute besonders, denn diese Begeisterung, die ihr gerade rübergebracht habt für Sepultura, die habe ich heute ganz ähnlich empfunden. Und zwar haben wir heute den 17. Februar und heute wurde verkündet, dass Gojira ein neues Album rausbringen werden am 30. April. Und zeitgleich mit diesem Announcement haben sie gesagt, oh, wir bringen heute übrigens auch nochmal einen neuen Song. Und dieser Song ist absolut großartig. Der verbindet ganz alte Gojira von der Terra Incognita, wie sie da geklungen haben, übergreifend, diskografieübergreifend bis hin zu, man kann so ein kleines bisschen Another World raushören, was ja schon ziemlich ruhig war, trotzdem großartig und was es auch auf das Album drauf geschafft hat. Und der Song heißt Born for One Thing. Das Video ist auch cool. Also wer es noch nicht gesehen, gehört hat, schaut es euch an, hört es euch an. Es ist wunderschön. Marcel, was ist dein Lieblingslied?
Und zwar hat eine Band namens Farmer Voice vor ein, zwei Jahren ein sehr, sehr schönes Album herausgebracht. Und von diesem Album gibt es den Song Tears of Joy. Wunderschön.
Rüdiger, was ist es bei dir?
Bei mir ist es der neue Song oder ein neuer Song von unserem aktuellen Soundcheck-Sieger Ain Harrier, und zwar The Blood and the Iron. Da gibt es auch einen Videoclip dazu, den man sich auf YouTube sicher mal anschauen könnte.
Packen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes. Und Tobi, was ist dein Lieblingslied?
Ich muss ganz kurz noch einhaken zu deiner Gojira-Begeisterung. Das begeistert mich nämlich genauso, weil ich auch ein großer Gojira-Fan bin. Und wenn du jetzt nochmal den Zugang zu Sepultura finden willst, dann kann ich nur empfehlen, es gibt Live-Videos davon, wie Gojira Territory gecovert haben. Absolut Bombe, was die Jungs aus dem Song gemacht haben. Ja, irgendwie nehmen wir, was mein Lieblingssong angeht, irgendwie immer dann auf, wenn ich gerade wenig Metal in meinen Lieblingssongs habe. Bei mir ist es diesmal Zero Fucks Given von The Picture Books, einer sehr interessanten deutschen Band mit so Americana-Einflüssen, die nur zu zweit sind. Und ja, mit Drums, Percussion und einer Gitarre, ja, ganz interessante Songs auf die Beine stellen. Ja, die höre ich im Moment gerade sehr viel.
Wir machen das einfach mit unserer Playlist so, dass wir den Song ganz ans Ende packen, so als Rausschmeißer, wie in der Disco. Die Lichter gehen an, es kommt irgendwas, was total konträr geht zu dem, was vorher gespielt wurde, damit auch allen klar ist, okay, jetzt ist der Moment, wo du gehen sollst. Das ist dann auch das Ende dieser Folge und der Playlist. Und ja, da bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke schön, liebe Zuhörer. Danke schön, Pia. Danke, Tobi und Marcel. Es hat wieder viel Spaß gemacht mit euch. War eine nette Runde und jederzeit gerne wieder.
Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bis dann.
Ciao, tschüss.
Tschüss. Viel Gott. Macht's gut.